Hi, Lukas, ne?
Hey, Niklas, ne?
Lässt du das Ja am Anfang drin?
Leider habe ich erst verspätet nach unserem Ja-Kanon angemacht. Aber ich, da stellst du, mache ich ein Getränk auf.
Seit 7 Jahren machen wir hier ein Ja-Kanon. Ihr kriegt den meisten nie mit. Gerade ist nah dran. So.
Krass.
Warte. Ich muss immer mit rechts anstoßen.
Dein Bier hat eine seltsame Farbe. Es ist so rosa.
Aus wie Eigenurin, wenn man ganz viel rote Beete getrunken hat, gegessen hat.
Cheers.
Cheers. Mm. Ja, ich mach später noch Sport. Ich trinke heute mal hier. Schönen.
Ja.
Mann. Okay. Jetzt reite nicht so drauf rum. Das gibt wieder Ärger aus der Community.
Soll ich das zensieren?
Schneid's einfach raus.
Ja, mach ich.
Danke.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Wir haben heute den 14.07.
Ja.
Montag. Ungewöhnlicher Tag für eine Schwitzkastenaufnahme.
Stimmt.
Wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon Dienstag. Ha, ihr seid immer dahinterher. Ihr langsam.
Wobei, stimmt eigentlich nicht. Immer wenn Events am Sonntag sind, nehmen wir am Montag auf.
Ja, ist oft so, ja.
Stimmt. Na, egal.
Ey, jetzt waren sogar irgendwie 5 Events oder so. Es ist total krank gewesen, dieses Wochenende. Deswegen sitzen wir hier nochmal.
Ja.
Wir saßen hier lustigerweise auch gestern schon.
Ja.
Aber davon kriegt ihr erst in 2 Wochen was mit.
Richtig.
Ja. Wir haben unsere Geburtstagsepisode aufgenommen.
Ah.
Gestern Abend. Oh, Himmel. Freut euch auf was. Freut euch auf was. Bist du noch geschlaucht davon?
Ich bin, heute hat es mich eiskalt erwischt, wie warm es draußen ist.
Ja, ist heftig. Ich weiß.
Ich war darauf irgendwie nicht vorbereitet. So,
ja.
Und das,
Ja, I know. Ich musste heute auch irgendwie, ich habe so meine Pflanzen runtergebracht. Ich habe so ein paar hier, die steht da nicht mehr.
Tatsache.
Weil die echt so richtig kranken Parasitenbefall hatte und so. Die musste jetzt mal raus, so dachte ich mir.
Ja.
Bevor es auf andere übergeht. Und
wo ist die jetzt?
Die steht unten bei meinem Müllcontainer mit einem Schild dran, brauch Pflege, suche nettes Zuhause.
Nee, die steht da nicht.
Beim Mülleimer? Also bei den Containern?
Ja, da ist, der Zettel ist da noch.
Wirklich?
Den du gerade beschrieben hast, aber die Pflanze nicht.
Ich habe die ungelogen vor einer Stunde runtergebracht.
Ja, nee, die ist nicht mehr da gewesen, als ich da vorbeikam.
Alter!
Okay. Ich habe mich nämlich gefragt, zu was dieser Zettel gehören könnte.
Wirklich?
Ja, und ich dachte, hätte jemand ein Fahrrad halt abgestellt oder so, weißt du, so, dass so nicht mehr besonders in gutem Zustand ist, aber nee, da war nur noch der Zettel, der lag so auf dem Boden.
Oder dass der Müllcontainer gemeint ist, wäre auch lustig. Weißt du, braucht Pflege.
Ein Auto weg einfach.
Hat sich jemand ein Auto geknackt? Dann ist die schon weg, ey, krass. Ja, ja, ich habe eben noch überlegt, ob ich runtergehe und sie nochmal gieße, so, weil es ist ja immer mal traurig, ne, Pflanzen abzugeben.
Ja, schon,
auf jeden Fall. Schon krass. Ja. Die stand da halt jetzt irgendwie ein Jahr oder so neben mir. Ja, ist traurig.
Die war auch durchaus groß und raumfordernd.
Total, da muss auch wieder was hin, damit der Schreibtisch so ein bisschen abgetrennt ist, der Arbeitsbereich so vom Wohnzimmer.
Ja.
Ja.
Verstehe ich. So fehlt mir schon.
Ja, total. Jetzt habe ich aber gesehen, dass da Bücher hinterliegen. Also vielleicht habe ich die jetzt auch mal wieder. Ich sehe ein Buch über Voodoo, irgendwas von einem Cowboy und irgendwas, was echt alt ist.
Ja, so eine gute Überleitung zu AW All in Texas.
Boah, das trifft alles.
Schon mehr oder weniger.
Voodoo geht's in Richtung Athena. Cowboy, brauchen wir nicht mal reden, wo das hingeht. Echt alt, Dustin Rhodes.
Ja.
Der jetzt einen Singles-Title hat. Geil.
Ja. So. Also, wir hatten wirklich schon weiter hergeholte Überleitungen als diese.
Oh Gott. Ja, wir haben beide versucht, noch echt viel zu schauen von diesem Wochenende. So.
Ja.
Ich habe mich durch alle Events irgendwie durchgeskippt, außer das Ring of Honor-Ding, das habe ich nicht drin und Saturday Night's Main Event auch nicht.
Und Great American Bash auch nicht.
Ach scheiße, ja, was habe ich denn geguckt? Ich habe eigentlich nur 2 Events.
All In und Evolution. Aber es ist bei mir auch so.
Stimmt.
Irgendwo ist auch die Grenze erreicht und ich muss auch sagen, das war auch schon irgendwie an diesem Wochenende ein bisschen herausfordernd auch alles.
Ja.
So, dieses viele Wrestling, das da so aufeinander geklatscht ist und deswegen trifft es sich eigentlich ganz gut, dass du jetzt nach der Aufnahme dieser Folge mehr oder weniger direkt einfach verschwindest.
Verschwinde, löse mich einfach in Luft auf.
Genau.
Neues Skill, den ich gelernt habe.
Genau, materialisierst dich dann irgendwie so ein paar Wochen später wieder. Also wir machen eine kleine Pause.
Ja.
Von roundabout 2 Wochen.
Genau.
Dann hört ihr wieder von uns.
Nee, ihr hört sogar schon dazwischen von uns, weil die Geburtstagsepisode kommt.
Die in genau 2 Wochen ist, deswegen. Ja.
Ach so.
Da hört ihr schon was von uns. Am 28.07., für die, die es nicht wissen, ist das offizielle Gründungsdatum, beziehungsweise das Geburtsdatum des Schwitzkastens an der Öffentlichkeit sozusagen.
7 Jahre.
Ja, da haben wir anlässlich unseres 7-jährigen Bestehens einen weiteren Top-7-Podcast aufgenommen.
Ey.
Weil es bietet sich ja an.
Top 7 an einem 7. Geburtstag, ja.
Und nicht nur 7 davon.
Es gab mehr, es wurde lang.
Wir übernehmen keinerlei Haftung dafür, ob wirklich jedes Mal 7 Nennungen dabei sind. Sowohl nach oben als auch nach unten sind der Fantasie da wenig Grenzen gesetzt.
Ja.
Und unsere Zurechnungsfähigkeit auch. Jedenfalls das. Und dann machen wir mit dem regulären Programm weiter, glaube ich, wenn es Richtung SummerSlam-Preview geht. So, alles, was dazwischen passiert, ja. Seid ihr auf euch allein gestellt, ihr schafft das schon.
Ihr schafft das, ey. Wir haben euch jetzt 7 Jahre lang darauf vorbereitet, sowas allein zu schaffen. Steht mal auf euren verdammten eigenen Füßen jetzt. Wirklich. Ja. Werdet mal erwachsen, mein Gott. Ihr könnt nicht immer nur von uns.
Nur so ein Tipp für die Folge in 2 Wochen. Wenn ihr nicht das Gefühl haben wollt, direkt am Anfang der Folge wüst beleidigt zu werden, dann zieht euch vielleicht was Nettes an. Ich sag, bisschen dem Anlass gerecht. Könnte sonst vielleicht,
ja.
Weiß ich nicht. Also nur so als Tipp.
Ja, ist geil, wenn man eine Episode aufnimmt, die man später droppt und dann kann man immer zu der Episode was spoilern.
Ja.
Ist heftig.
Einfach so Referenzen schon mal einbauen.
Ja, oder immer sagen, ach, aber da reden wir ja in 2 Wochen drüber.
So. Ja, naja.
Schön. Alter, kannst du aufhören, mit deiner scheiß Socke an dem Holz da rumzumachen? Das ist so auf meiner Gehörhöhe.
Oh krass,
das schabt
ich merke das selber
Zeit.
Gar nicht. Also mich juckt's an der Fußsohle und ich genieße den Effekt dieser Ecke hier.
Ja, aber ist ja, auch eine geile Kratzecke, weil das so schadig ist. Also hier steht so eine alte Weinkiste, die ich als Wohnzimmertisch benutze und so. Das ist super Kratzeigenschaften, glaube ich.
Voll, das geht richtig gut, aber gut, ich lasse es dann jetzt.
Ich wünschte, es wird was jucken. Du fängst eh damit in 10 Minuten wieder an. Ich glaube, das ist sowas, das macht man unterbewusst einfach.
Also ich habe, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, dann wäre mir das nicht aufgefallen, dass ich das mache. Es ist wirklich so, dass mein Fuß unbewusst zu dieser Ecke hingeht. Und ich habe auch erst dann gemerkt, dass er juckt. Also vielleicht juckt er auch wegen des angenehmen Gefühls, was es dann gibt, wenn, weißt du,
ich weiß.
Dem Drang nachgebe.
Ja.
Ich werde mein Bein jetzt einfach nicht länger überschlagen.
Geil.
So. Ja. So, okay,
schlecht,
ja.
Schlecht für die Blutzufuhr im Dammbereich.
Ja, stark auf jeden Fall, wie wir vorhin eine richtig gute Überleitung zu All In hatten, nur um sie dann wieder hinter uns zu lassen und irgendwas anderes zu labern.
Stimmt, ja.
Aber genau, eins von den 12 Events, das dieses Wochenende war, war das große Finale, möchte man sagen, einer AW-Season.
Ja.
So, in All In Texas.
Ja, genau.
In Arlington.
Darüber müssen wir auf jeden Fall reden. Das ist hier schon ein Schwitzschnack so, ne? Das ist keine klassische Review jetzt hier.
Ja.
Weil, genau, ich will auch noch ein bisschen was zu Evolution sagen.
Ja.
Da müssen wir auch drüber sprechen, dass wir die Events vielleicht einfach so mitnehmen jetzt.
Ja.
Genau, über All-In zu sprechen. Alter, das ging wirklich 6 Stunden, ne? Holy fuck. Genau, aber All-In ist, glaube ich, so das fetteste Ding gewesen an diesem Wochenende.
Klar, es war so lang wie alle anderen Events zusammengefühlt.
Ist wirklich so. Wahrscheinlich nicht mal gefühlt. Evolution war knackig, ging so richtig schön von der Hand, hatte keine Längen irgendwie so richtig für mich. Es war geil. AW All-In muss halt natürlich irgendwo auch Längen haben. Bei so viel, bei 12 Matches, inklusive Pre-Show und einfach dieser langen Matchdauer, ey.
Ja, gefühlt jedes Match war über 20 Minuten. Das ist schon, das war schon viel, was da auf dem Programm stand.
Krass.
Ja, wollen wir direkt so, wie wir das bei so Großereignissen dann doch gerne mal machen, einfach mit dem Elefant im Raum oder dem Mustang beginnen und uns von hinten quasi nach vorne arbeiten und dann eben entscheiden, was wir so alles außen vor lassen.
Können wir machen, ja.
Also gut, dann sei es hiermit gesagt, es ist vollbracht.
Geil.
Hangman Adam Page hat Jon Moxley von seinem Thron gestoßen und ich finde wenige Bilder so unpassend wie die Idee, dass Jon Moxley auf einem Thron sitzen könnte.
Ja, ein Pickup ist es immer.
Genau. Und hat in einem Texas Deathmatch in Arlington, Texas sich den AEW World Title geholt und damit aus den Fängen von Jon Moxley befreit und I dare say, es gab einfach den krassesten Pop des Wrestling-Jahres.
Das war so heftig.
Oder?
Ja, das war so heftig.
Also ich habe diesen Moment in dem irgendjemand in der Produktionsmannschaft von AEW den geistesblitzigen, ja, oder halt einfach, vielleicht auch einfach, vielleicht war es nicht mal ein Geistesblitz, vielleicht war es nicht mal Absicht, vielleicht war er einfach so emotional dabei, dass er vergessen hat, den Play-Knopf zu drücken und den Theme-Song von Adam Page abzuspielen. Es hat auffällig lange gedauert, bis er kam, und ich fand das richtig geil, dass es so war.
Ja.
Und ich hätte gerne noch länger warten können und ihn allein mit dem Jubeln des Publikums lassen können, bevor irgendwann die Musik einsetzt. So schön fand ich diesen Moment.
Ja, ich glaube, das war gewollt so, dass man das ein bisschen zieht. Ja, Mann, ich auch. Wirklich, Pop des Wrestling-Jahres könnte es treffen bisher. Aber mein Gott, ne, also das ist eine unfassbare Geschichte, die hier aufgebaut wurde, die sich über Monate zieht mit unfassbar vielen Protagonisten, die da auch alle noch mitgewirkt haben. ProtagonistInnen, muss man sagen. Marina Shafir war ja auch dabei.
Ja.
Hat ein paar Sachen gefressen. Ja, Mann, also wirklich, das, also so baust du in filmischer Manier schon einfach ein Finale auf und vollziehst es dann. Mhm. Das ist wirklich... Ich glaube, wir haben mal in irgendeiner Storyline gesagt, in irgendeiner Episode meine ich, haben wir mal irgendwann gesagt, dass das vielleicht die beste Storyline ist, die AEW so produziert hat bisher.
Ja.
Mit Page als den Befreier der Promotion gegen den Tyrannen Jon Moxley so, ne?
Ja, ja, das hatten wir im Kontext von dem ja, zwischenzeitlichen Finale, das es dann halt mit dem Owen gab, ne?
Ja, genau, so, wo Ospreay gegen Page im Finale war.
Genau, wo wir richtigerweise vorher gesagt haben, dass es Adam Page wird.
Und danach haben sich ja halt genau diese Leute, so Page, Swerve, Ospreay und so zusammengeschlossen, haben halt irgendwie Allianzen gebildet, in deren Historie, gerade zwischen Swerve und Hangman und so. Also das wurde so schön alles zu Ende erzählt bei All In, wie ich finde, mit den ganzen kleinen Details da auch, so dass die Endwaffe quasi mit der Page dann Hangman, mit, ja, wirklich Hangman-Style, Jon Moxley erdrosseln wollte, dass die von Swerve gereicht wurde und so, diese Kleinigkeiten.
Ja.
Dass Ospreay da quasi sich geopfert hat. Und zwar auch literally so, ne, weil er wirklich dann abtransportiert wurde, so, von Death Riders zerstört. Also, all diese Nebenprotagonisten haben halt perfekt nochmal ihren Job so rund zu Ende gespielt bei dieser Story.
Ja, in die jeweils eigene Charakterhistorie passend auch.
Total.
Ne?
So. Total.
Ja. Und dazu sei also auch ein Darby Allin, der dann von oben herabkam.
Ja.
So, und auch ein
von Mount Everest.
Genau.
Abgeseilt.
Noch mit Eis im Gesicht. Es war, man könnte denken, das war sein übliche Facepaint, aber es war noch Eis.
Ja,
es
war Eis.
Und die Rückkehr von Bryan Danielson. So.
Auch noch einfach mal so, ja.
Auch das einfach so mit diesem kleinen Einspieler und ich finde auch eher ein schönes Beispiel für, wie halt jeder der Protagonisten, der da halt reinkam, tatsächlich so aus seiner eigenen Charaktergeschichte etwas genommen und reingelegt hat in dieses Finale. So, ja. Ne? Du hast die meisten schon abgefrühstückt. So. Bei Danielson fand ich das schon geil, dass er dann halt, bevor man wusste, dass er es ist, und man sah am Anfang nur den Mund, so den bärtigen Mund in einem durchaus nach Mount Everest aussehenden Szenario. geiler Teaser eigentlich, geiler Taunt, dass, wie er sagte, dass Jon Moxley ihm halt alles genommen hat, so. Und das finde ich total schön, weil Bryan Danielson hat ja tatsächlich sein Karriereende an Jon Moxley verloren. Und zwar sicherlich nicht so, wie er sich das gewünscht hätte als Vollblut-Wrestler. So.
Ja.
Ne? Und diesen großen letzten Karrieremoment dann halt weggenommen zu bekommen, ist, also da hab ich nie drüber nachgedacht. Ist eine richtig krasse, respektlose Ohrfeige eigentlich. Mal von der Brutalität und so weiter, die das damals überschattet hat, abgesehen. So, ne?
Ja.
Auch da der reine Symbolcharakter davon ist ja echt total krass, so. Und dass das ist, womit Bryan Danielson jetzt zurückkommt, so, und nicht sagt so, ey, das war richtig brutal und lebensgefährlich, sondern einfach sagt, du hast mir das genommen.
Ja.
Finde ich schon irgendwie emotional geil und genau richtig für so einen Moment, der aus AEW-Perspektive und mit Adam Page eben als Protagonisten ja wirklich so, wir retten unser Wrestling ist. So.
Mhm.
Da ist das ist genau der richtige Take für. So.
Ja.
Und auch, dass Swerve über seinen Schatten springt. Dass Nana ja auch noch eingreift gegen Marina Shafir und so. Dass richtig alle so auf einer Seite stehen. Das Opfer, finde ich, perfektes Wort von Ospreay und so. Wow. Ja. Alter, stark inszenierter Shit war das.
Ja. Ich dachte erst so, okay, wow, als dann wirklich alle Leute so reinkamen, dachte ich so, oh Gott, ist ja schon jetzt sehr überladen und so. Aber dann habe ich nach und nach gerafft, dass jeder Einzelne da seine absolute Daseinsberechtigung hat in diesem Match, weil er halt wirklich Teil dieser Storyline war und ist. So, ne? Das ist wirklich also fantastisch, was hier kulminiert ist. Habe ich so gar nicht kommen sehen.
Ja.
Wahrscheinlich, weil wir keine Preview gemacht haben. Hätten wir eine gemacht, hätten wir das kommen sehen, natürlich.
Hätten wir exakt in der Reihenfolge auch richtig vorher gesagt.
Wir hätten die Reihenfolge der einfallenden Leute so bestimmt.
Ja.
Du hättest noch gesagt, dass Nana unterm Tisch sitzt und Marina Shafir ankettet und so. Ja, natürlich, dafür leben wir. Deswegen, also wirklich, die haben hier wirklich was riskiert und investiert.
Ja.
Das mit diesem riesen Event in Texas hier kulminieren lassen, so, und das hatte auch eine große Fallhöhe. Also es wurde ja super krass in diese Death Rider-Geschichte investiert. Die war am Anfang auch, stand immer öffentlich in der Kritik und so. Ne? Ja. Leute hatten da ihre Probleme mit und so. Ich fand es eigentlich die meiste Zeit über geil, weil es brauchte genau diese Gegenspieler für diese Heldenstory halt, ne? Die Voll. Man jetzt mit, ja, nicht nur Page, sondern irgendwie allen Faces, die man währenddessen so aufgebaut hat, nutzen musste so irgendwie. Und im Endeffekt, ich versuche gerade zu zählen nebenbei, während ich rede, das gelingt einfach nicht, wird auch so nicht gelingen. es haben wahrscheinlich 10 Leute oder so von dieser Storyline einfach nicht nur profitiert, sondern wirklich ganz krasse Charakterschritte gemacht.
Ja.
So, du hast mit Hangman Page jetzt wieder den Top-Guy etabliert. Du hast mit Swerve und Ospreay nochmal echt richtig was gemacht, so Character-wise. Ey Mann, Jon Moxley hat meinen Respekt für immer und ewig, so. Hatte er schon vorher, hatte er auch schon vor 2 Jahren, aber jetzt ist er nochmal so richtig gewachsen in meiner Wahrnehmung, wie wichtig Jon Moxley einfach für dieses Wrestling ist. So, was der alles macht, was der alles kann. So, ne, der hat hier auch einfach nochmal 35 Minuten übelstes Deathmatch abgerissen.
Ja.
Also Page und Moxley sind die Deathmatch-Guys. Swerve halt vielleicht noch, aber Page hat jetzt noch mal mehr Deathmatches bei AEW auf dem Kanister, so. Die sind irre. Das ist alles Wahnsinn. Also das ist, ja, das ist die Storyline von AEW. Chapeau.
Voll. Voll. Auch das, ich mochte auch tatsächlich ein Eingreifen, sind, haben wir übergangen, fällt mir gerade auf. Auch die Young Bucks sind ja noch aufgetaucht.
Ah ja, stimmt.
Auf Seiten von Moxley. So. Da kamen nicht nur die Death Riders, sondern auch die Young Bucks kamen dann letztendlich rein.
Ja.
Und ich finde die Tatsache, dass die nochmal, auch jetzt, wo sie, das war im Laufe des Events ein Ergebnis, ihren EVP-Status verloren haben, so, sind jetzt EVPs, ehemalige EVPs.
Deswegen hat es mich auch gestört, dass sie den EVP-Trigger noch so genannt haben.
Ja. Former EVP-Trigger müssen sie den nennen.
Ja, Storyline-Fehler hat alles kaputt gemacht.
Ab da, ehrlich gesagt, konnte ich dem Match nichts mehr glauben.
Nichts mehr, so, war alles unglaubwürdig.
Also, keine Ahnung.
Ja.
Aber kurz im Ernst. Also auch, dass die reinkamen und dann halt nochmal zusammen, auch wenn sie jetzt keine, in Anführungsstrichen, Verantwortung mehr für AEW haben, so, den Status haben sie ja nun mal verloren, trotzdem nochmal ein Exempel an ihrem ehemaligen Schützling Adam Page statuieren so und ihn nochmal mit vereinten Füßen superkicken so.
Ja.
Das zementiert ja auch nochmal was, so finde ich. Dass die dann nochmal sich dazu herablassen und sagen, Alter, fuck it.
Ja.
Nein, du nicht, Adam.
Ja.
So.
Adam.
Ja. Und alle anderen sozusagen, die wirklich jetzt sehr klar versammelte Face-Fraktion, so die Go-To-Guys von AEW, die können sich alle auf das Greater Good hier einigen. Adam Page ist ein Typ, der hat uns allen den gebührenden Respekt abverlangt, so.
Mhm.
Ne? Das ist ja die Basis davon. Die könnten ja auch einfach wegbleiben, aber nee. Die warten nicht auf ihre eigene Gelegenheit, Jon Moxley den Titel abzunehmen oder so, sondern die sagen, okay, das ist jetzt der Moment und Adam Page ist der Guy. So. Ja. Einige von denen haben sich die Zähne schon vorher daran ausgebissen. So.
Ja.
Und die können sich alle auf den einigen. Und wenn die das können, dann kann das Publikum das natürlich erst recht.
So. Voll die wichtige Mechanik, dass du das nochmal ansprichst, so, weil das hat wirklich direkte Auswirkungen, glaube ich, ne? Du stehst ja hinter diesen Leuten.
Ja.
Wenn du hinter Will Ospreay stehst, und das tut man, wenn du hinter Swerve stehst, und das tun alle, so, dann haben deren Handlungen natürlich einfach eine Wirkung, einen Effekt, so, ne? Das ist total richtig, voll gut. Habe ich so jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, Mann. Ist total richtig, was du sagst. Und da hast du ja einen ganzen Haufen davon. Dann hast du ja auch noch so jemanden wie Bryan Danielson, der das unterstützt, hinter dem man einfach historisch schon einfach steht, weil er eine fucking Legende ist, so, ne?
Ja.
Das heißt, du hast ja, Mann. Das ist so, das geht so ein bisschen auch in die Richtung, was mit dem, was man mit Cody Rhodes so gemacht hat, ne?
Klar.
Nur, dass es hier noch krasser eigentlich ist, weil du noch mehr Leute drin hast, die diesen einen Helden wirklich jetzt hier pushen.
Krass. Und es sind aber alles verschiedene Aspekte oder Facetten von AEW-Guys. So, weißt du? Swerve ist halt dieser ultra charismatische Typ, der aber halt einfach gezeigt hat, dass er unglaublich hart auch sein kann, was man ihm vorher vielleicht so in der Form nicht zugetraut hätte. So.
Ja.
Beides Eigenschaften, die jetzt auf Adam Page ein Stück weit übergehen, so, weißt du? Auf so eine Art, so. Adam Page vereint halt all das irgendwie auf sich. Dann ist da halt dieser völlig wahnsinnige Draufgänger-Typ Darby Allin, so. Mhm. Dieser ewige Underdog. Ey, auch das sind irgendwie so ein Loner-Typ auch, so.
Mhm.
Der ganz wenige Freunde überhaupt immer nur im Wrestling hat. Eigentlich Sting der Einzige und der ist weg, so.
Ja.
Alles Eigenschaften, die sich auch irgendwie bei Adam Page widerspiegeln.
Ja.
So.
Ja.
Vollblut-Wrestler Bryan Danielson, so.
Risk-Taker Will Ospreay.
Ja, ne?
Macht ja auch so, diese Urahara Moonsaults immer von sonst wo und so ein genau. Scheiß.
Auch ein weiterer Hoffnungsträger für AEW, einer, der halt für einen bestimmten Stil Wrestling steht, für halt das, ne, so das Spektakuläre, das Sehenswerte, so, aber auch ein Crowd-Favorite einfach ist, einer dem, der auch ein bisschen redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, so in seiner Uniqueness. Auch das, so Sachen, ja, in gewissen Aspekten durchaus auch auf Adam Page anwendbar, so. Genau, und bei Danielson halt dieses sehr technische, diese riesige Resilienz, die er hat und so. Naja, und wenn du von irgendwem einen Ritterschlag brauchst bei AEW, dann ist es wahrscheinlich Bryan Danielson, so. Das ist schon eine richtig geile Runde von Typen, die den Hut ziehen, den Cowboy-Hut ziehen, bevor dann nach irgendwie 10 Monaten oder so, über 300 Tagen, das erste Mal wieder der AEW-Titel zu sehen ist. So.
Was das auch für eine Symbolik ist, ne?
Ja.
Dass du den Titel einfach wirklich weggesperrt hast, so. Und jetzt sieht man den nach so langer Zeit erstmals wieder. Also die Befreiung wirklich nochmal übersymbolisch dargestellt.
Mhm.
Wild.
Voll.
Was hat man hier erzählt, ey? Und der Ritterschlag, sagst du gerade, der kommt ja eigentlich, wenn man es jetzt mal auf einer Metaebene nochmal betrachtet, von John Moxley. So.
Ja, Meta-Safe, so, ne? Klar.
Weil auch der Moxley hat sich ja, also das ist ja, für mich ist Moxley so ganz lange Zeit immer der Star von AEW gewesen. Mhm. Ist es vielleicht auch irgendwo noch so. Moxley ist einfach heftig. So, ne? Und dass der halt als sich hinstellt als eben Gegenspieler, um diese Heldenstory möglich zu machen, das ist eigentlich auch nochmal so der Ritterschlag mit dem meisten Investment dahinter. So.
Voll. Ich meine, damit haben sie auch ein Stück weit seine Reputation riskiert, ne? Also ich meine, was haben die für Schelte eingesteckt für dieses Segment mit Bryan Danielson und diesem Tütending, so, ne?
Ja.
Also das ist auch einfach ein Risiko, zu dieser derart grafischer Gewalt zu greifen, so,
ja,
wo viele Leute eine Grenzüberschreitung gesehen haben, aber genau das hat's ja gebraucht, so,
ja,
für dieses Differenzial. Also wenn du als AEW sagen willst, wir sind für die Sickos, so,
ja,
und dein Mann ist halt Hangman Adam Page, so ein sympathischer Deathmatch-Draufgänger, so, der nebenbei halt auch noch wirklich super charismatisch, technisch versiert ist und alles, so, ne, ey, und du willst dem halt jemanden gegenüberstellen, der über Härte kommen soll, dann musst du ganz schöne Register ziehen, Alter, ja, nach dem, was Swerve und Page zum Beispiel sich geliefert haben, so, ne? Ja. Das ist durchaus ein Risiko, so.
Mhm.
Das ist schon ein Risiko. Ich mag noch einen Aspekt richtig, richtig, richtig doll gerne an dieser ganzen Geschichte, und das ist, weil du gerade meintest, dieser Moment des Koffer aufmachen, so, und als der Titel wieder hervortrat und diese Geiselhaft, die da war, dass der weggesperrt, hast du gesagt, war.
Ja.
Das ist ja wirklich ein Stück weit das, was John Moxley sich auf die Agenda gesetzt hat, zu sagen, so, ich sperr jetzt halt dieses komische Kack-Wrestling, das ihr hier macht mit euren ganzen Kinderkram, so, was per se durchaus auch die ehemaligen EVPs einschließen kann. Mhm. Das sperre ich jetzt weg, da habe ich keinen Bock drauf, weg damit, so. Wir machen jetzt hier den Laden sauber, so. Und ich zeige euch mein Wrestling, so. Das ist jetzt, so machen wir das hier, das ist AEW, so. Mhm. Ich bin das. Und vor diesem Hintergrund, dass das quasi die Ansage ist, dass er das halt einfach für sich beansprucht und halt einfach eigenmächtig von einer Miliz, möchte man sagen, verteidigt, einfach mit sich rumträgt, aber eben für sich behält und nicht hergibt, nicht zeigt, das ist weg, so, solange wie er da ist, finde ich es umso bedeutungsvoller, dass eine ganze Riege von halt ja, Hoffnungsträgern, Titelaspiranten, Heldenfiguren, jede für sich, sich darauf einigen kann, nein, unser Wrestling ist ein anderes. Wir müssen das ihm wieder wegnehmen. Mhm. Wir haben so dieses einer alleine, der Tyrann und dieses Wir-Ding. Und ich finde, das hat auch richtig geil auf die Crowd-Dynamik übergeschwappt. So, dass es wirklich so ein Wir gegen Moxley und seine Schergen ist. So, finde ich ganz fantastisch inszeniert mit dieser Idee, dieser Geiselnahme und halt dem Ganzen drumherum.
Total, Mann. Und dann auch wirklich im Aufbau dessen mit den ganzen Schwierigkeiten, sich zusammenzufinden, ne? Mhm. Weil das ja auch alles nicht leicht war, Erzfeinde wie Paige und Swerve auf eine Seite zu bringen, so, ne? Das brauchte noch diesen Mediator, der dann irgendwie gestorben ist und so. Osprey wirklich der Märtyrer in dieser Geschichte hier. die Leute mussten scheitern, mussten dann auch über den Schatten springen, wenn du, keine Ahnung, es hatten ja auch so Leute wie Samoa Joe und der war jetzt hier nicht so krass drin. Also auch,
weil die den vorher gekillt haben. Im gleichen Event.
Ach so.
Da hat Castagnoli ihn gekillt.
Auch mit dem Stuhltritt. Mit dem Stuhltritt. Fuck.
So wie Ospreay danach auch.
Sonst wäre der da auch bei gewesen, ja. Also Ospreay, mein Punkt ist jedenfalls Samoa Joe, Swerve und so, die hatten ja alle Titelchancen gegen Moxley so und haben es nicht geschafft. Und das ist dann auch für die nochmal geil, dass die dann über ihren eigenen Schatten springen und nicht einfach beleidigt sind und sagen, ah fuck, sondern dann wirklich die Hoffnung in den setzen, der es halt eben noch nicht verkackt hat. So, ja. Ne? Auch das sagt nochmal, dann etabliert auch nochmal diesen Face-Status von diesen Leuten, dass die das können, dass sie so Größe haben, sowas zu tun.
Total.
Und für das große Ganze zu arbeiten, obwohl es eigentlich alles Individualisten sind. So.
Voll, voll. Und ich finde...
Loner hast du eben gesagt, auch zu einigen und so, ja.
Ja, ich meine, Adam Page als allererster, ne? So, der hat sich ja unter all denen nicht unbedingt Freunde gemacht, so.
Ja.
Im Gegenteil, so, der ist ja über einen Turn in diese Rolle gekommen.
Ja,
so.
Da war durch zwischendurch.
Und ich finde das tatsächlich auch eine sehr, sehr moderne Geschichte. So. In Zeiten der Polarisierung, so, weißt du, wo man so, also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber es ist schon, finde ich, dieses Muster von, ey, wir haben alle verschiedene Vorstellungen von richtig, so, auf der Seite der Faces jetzt. So, jeder von uns ist eigentlich schon der Meinung, dass er selbst Champ sein sollte, so. Mhm. Wir haben alle verschiedene Zielbilder auf so am Ende des Tages, aber wir können uns auf ein gemeinsames Falsch, den Status Quo einigen und wir sind bereit dafür, unsere jeweiligen individuellen Ziele zurückzustecken und zu sagen, nee, wir sorgen jetzt gemeinsam dafür, dass erst einmal das Übel überwunden wird. Ich finde, das ist schon in einer Zeit, wo halt wir auf der einen Seite eben beobachten, dass gewisse politische Lager das gut hinbekommen, ja, sich erst einmal auf ein gemeinsames Feindbild einzuschießen und zu kooperieren, und sich hinter charismatischen Führern zu versammeln. Mhm. Und auf der anderen Seite tatsächlich die Gegenseite eben oft das Problem hat, dass sie verschiedene Ideale hat, die nicht übereinander passen. Und deswegen zu Uneinigkeit führen.
Ja.
Ich will jetzt wirklich nicht sagen, hier soll die große Geschichte der politischen Lager unserer Zeit nacherzählt werden im Wrestling, ne? Aber es ist trotzdem so ein gern genommenes, immer wieder auch in der Kultur, in der Literatur, in Filmen und so weiter genommenes Motiv von, es gibt da dieses eine mächtige Böse, das so lange mächtiger ist, bis sich die Guten, in Anführungsstrichen, nicht schaffen, über ihre eigenen Egos hinweg zusammenzuraufen und auch zu kooperieren. Ja. Und zwar, und das ist der eine Unterschied zu dem Tyrannen auf der anderen Seite, eben freiwillig, in Kooperation, für etwas Gemeinsames.
Ja.
Ist geil, ist so super klassisch, aber es ist wirklich, also fantastisch erzählt als Wrestling-Story.
Voll. Das ist ja genau diese Sache, dass Wrestling mal am besten nah an der Realität ist, damit man sich besser mit identifizieren kann, was da erzählt wird. So, ne? Weiß gar nicht, wer so tut, aber ja, das ist genau, es ist einerseits total klassisch so, ne? Gibt es wirklich in Literatur zurückgehend Jahrhunderte. So. Und vielleicht geht's auch nur dir so, mir geht's auch so, wer sich damit beschäftigt oder zumindest damit ein Problem hat oder so, politisch jetzt gesehen oder so, dass man sich da wiederfinden kann, so, dass man eben, genau, ob es jetzt auf die deutsche Politik bezogen ist, einfach irgendwie das Verhindern der AfD, so, ja. Das kann ja genau so ein Ziel sein.
Ja.
Dafür müssten sich aber dann auch irgendwie 5 andere Parteien zusammentun, was nicht gut gelingt, so.
Weil sie nicht über ihren Schatten springen.
Weil sie nicht das machen können, was Swerve kann, so.
Genau. Mehr Swerve-Wagen, Herr Merz. Merz,
genau. Ich glaube nicht, dass Merz jetzt demnächst irgendwie zu Heidi Reichenegg kommt und ihr eine Stahlkette dahin legt.
Wäre aber geil.
Mit der Heidi dann Alice Weidel erdrosseln kann. Vom Bundestag. Ja. Ja, also nur so ein Szenario, was denkbar wäre.
Ja.
Ja, total geil. Aber mir fiel gerade, während du das gesagt hast, guterweise, fiel mir noch ein, du hast die identische Story gerade bei Raw, nur in schlecht und in klein.
Ja, ja, klar.
Also Seth Rollins hat genau das gemacht. Er will genau das tun. Er will seine Vision und seinen Weg, wie Wrestling und Führen als Champion auszusehen hat, durchbringen mit allen Mitteln. So, und er hat sich auch eine Miliz dafür geholt, die weniger Milizcharakter hat, aber halt schon auch einfach in diese Richtung geht. Und du hast einfach wirklich freie Radikale auf der Gegenseite, Faces, die sich jetzt immer wehren. Super, im Vergleich zu dieser AW-Story ist das bei Raw super langweilig und repetitiv wieder erzählt aktuell.
Ja.
Aber das ist die gleiche Idee.
Und basically ist Cena auch nochmal die gleiche Idee.
Cena, auch krass, genau. So, nur dass er keine Miliz hat.
Genau, der macht das halt alleine, aber auch Cena nimmt ja tatsächlich, also will diesen Titel in Geiselhaft nehmen. Ist dieselbe Erzählung ein Stück weit.
Ja, und er hat doch Kräfte dahinter. Es fing ja an mit einer Kooperation, die ich bis heute nicht so richtig verstehe, mit The Rock.
Ja.
Also er hat schon da auch so ein bisschen Hilfe und so, aber ja, es ist auch das Gleiche.
Ja, Cena ist hier vielleicht so ein bisschen, also ich glaube, die Cena-Geschichte ist schon nochmal ein Stück weit anders, weil er am Ende vielleicht auch der von irgendwem Verführte ist, so. Je nachdem, wie sich das halt hin so zum Ende hin ausdeichelt, haben wir an anderer Stelle auch schon mal ein bisschen unsere Fühler in die Richtung ausgesteckt, was wir denken, wie das zu Ende gehen könnte. Aber trotzdem, ne? Also offensichtlich ist diese grundsätzliche Geschichte von was ist eigentlich dieses Wrestling gerade? So, hinter wem versammeln wir uns dafür?
Ja.
So, scheint eine zu sein, die irgendwie gerade en vogue ist.
Ja.
So, und die Cena-Story ist noch eine andere Spielart davon, denke ich. So, da hängt ja auch nochmal was anderes drin mit dem Karriereende, aber ey, ganz ehrlich, wie das hier jetzt erzählt wurde, mit Hangman ausgerechnet als Protagonist, mit all der Historie, die er in AEW hat, so, mit all den Querverstrickungen, die es da eben bei ihm gibt. Du, das ist, also, viel besser wird's halt nicht. Viel besser wird's halt nicht, wenn man wirklich so guckt, was da alles drin zusammenläuft, was man teilweise eben nicht extra für diesen Run hergestellt hat, sondern von dem man profitieren konnte, weil es eben Jahre weiter zurückgeht. Aber auch eben, wenn man in die jüngere Vergangenheit guckt und schaut, was wurde im letzten Jahr eigentlich dafür aufgebaut, diese Story so zu Ende zu erzählen.
Ja.
Es geht nicht mehr viel besser. Das ist wirklich ganz, ganz großes Wrestling-Kino.
Ey, total, Mann. Und was haben wir jetzt im Ausgang? Wir haben halt echt bei AEW so viele gut gebaute, etablierte Babyfaces.
Yo.
Das ist richtig krass. Ich schaue auch mal gerade so über die Card.
Ey, super Feststellung.
Wie viele Faces hier auch gewonnen haben.
Ja.
In wichtigen Matches so.
Ja.
Das ist richtig krass. Also da wurden Faces etabliert. En masse. Ja. Krass, also was für eine Reihe da. Und die sind halt, es gibt halt nicht nur so 1, 2 Top-Babyfaces, sondern halt echt mal locker 9 oder so.
Mhm.
Ich gucke gerade so, wenn du auch so Omega und Samoa Joe und so da reinpackst.
Mhm.
Alter Schwede.
Und es sind halt jetzt alles Typen, und das finde ich halt besonders geil daran. So, all diese Leute, die jetzt mit eingegriffen haben in dieser Storyline. Ich meine, es nicht nur in dem Match selber, sondern wirklich in dieser Storyline um Moxley. Und zwar auf Seiten von Adam Page letztendlich gegen Moxley eingegriffen haben. Die stehen jetzt alle einfach vor der Frage von, und was ist jetzt? So,
ja.
Weil der König ist tot, lang lebe der König. So.
Ja.
Jetzt ist es vollbracht, so, Moxley ist abgelöst und jetzt steht da halt Page. Und natürlich stehen die dann halt alle auf der Matte und wollen vermutlich ihr Match dann haben, sofern sie dann wieder gehen können.
Ja.
So. Oder also so, die einen oder anderen vielleicht mit Abstrichen, so bei Danielson weiß ich jetzt nicht, ob der wieder richtig zurückkommt,
ja.
Etc. Aber ne, also das ist so ein geiles Finale, das gleichzeitig aber auch sagt so, und jetzt ist alles anders. Schauen wir doch mal, Mittwoch geht's weiter.
Es ist wirklich alles anders, ne? Du hast ja sogar die offiziellen Machtverhältnisse jetzt nicht mehr, also nicht nur jetzt vom Champion her,
ja,
sondern auch, dass die Young Bucks jetzt nicht mehr in ausführenden, exekutiven Positionen sind und so.
Ja.
Das ist ja so viel getan.
Ja. Das war ja auch nicht der einzige Titelwechsel.
Wild. Ja, es gab ein paar Titelwechsel, genau. Also ich glaube, dass die Faces jetzt erstmal irgendwie ein bisschen ihre Wunden lecken und so. Osprey muss erstmal reanimiert werden. Keine Ahnung. Joe und Osprey liegen halt im Doppelzimmer jetzt irgendwo in Texas im Krankenhaus. Ich gucke, ach, MJF hat das, ja klar. MJF hat das Casino Gauntlet gewonnen.
Und das ist das Ding, ne? Du hast halt eine Partei, die ihrerseits auch wieder relativ gangmäßig unterwegs ist.
Relatives Gut.
Okay. So.
Klare Gang.
Ja, hast du jetzt direkt als nächstes da im Number One Contender Spot quasi stehen. So lange bevor irgendwelche Ospreys oder so irgendwas anmelden können, hat MJF hier das garantierte Ticket gelöst und sich rausgehalten aus der Nummer und ja, fegt jetzt die Reste auf. So. Das ist natürlich auch krass, ne? Weil ich meine, es ist ja nicht so, als hätte Adam Page hier einen Spaziergang zum Titel gehabt. Im Gegenteil. So.
Ja, knüppelhartes, völlig krankes Match einfach.
Ja.
Ja. Alter.
Das ist schon, also ja, das ist schon ein richtig, richtig gutes Staffelfinale mit Cliffhanger und wie gesagt, und dann geht's direkt weiter.
Ich benutze einen unnötigen Superlativ hier. Ich habe, glaube ich, noch nie erlebt, dass ein Staffelfinale sich so sehr wie ein Finale anfühlt. Weil wirklich, du hast gerade gesagt, es ist alles anders.
Ja.
Und es geht völlig von neuem los. So, das ist wild, ey.
Und es gibt ja noch mehr historische Momente hier, ne? Mercedes Moné hat das erste Mal ein AEW-Match, Singles-Match, Titel-Match vor allem, verloren.
Ja.
So, Toni Storm hat gegen sie verteidigt.
Ja.
So. Und der Forever Champ, Athena, hat sich im Women's Casino Gauntlet Match durchgesetzt als Siegerin, so. Und die unbesiegbare, also die nächste unbesiegbare, ist theoretisch dann als nächstes Championship-Kandidatin für Tony, so.
Das hat mich so gefreut.
Mega krass, Alter. Ich hab mich wirklich übergefreut, als Athena aufgetaucht ist und als sie gewonnen hat, erst recht.
Hammer.
So. Richtig geil.
Ja.
Ja, also, weißt du, crazy. So, und sofort, dadurch, dass The Hurt Syndicate letztendlich auch ihre Tag-Team-Titel verteidigt haben, sind die halt jetzt gerade die mächtigste Faction, zumindest wenn man die Faces, die gegen Moxley sich kurzzeitig vereint haben, nicht als Faction sehen will, und das will ich nicht. Die haben schon alle relativ deutlich gezeigt, dass sie weiterhin Individualisten sind. So.
Komplett, ja.
Und das halt ein Akt für diesen Moment war, so.
Ja.
Ja, das ist schon richtig geiler Shit, Alter, der hier passiert ist. In einem insgesamt, aber das möchte ich einmal noch kurz betonen, wirklich gottlos langen Event.
Du kannst ein Event nicht so lang machen.
Es geht nicht. Es geht wirklich nicht.
Geht wirklich nicht. Du hast hier so viele Matches, die über 20 Minuten sind, die Richtung halbe Stunde gehen. Mach 5 Minuten weniger von jedem dieser Matches.
Ja.
Dann hast du schon echt ein paar Leute gerettet, so irgendwie. Es ist zu lang, Alter.
Die letzten 3 Matches standen noch aus und es stand einfach noch 2 Stunden Event da.
So krank. Weißt du,
für die letzten 3 Matches. Ja. So. Das ist schon crazy. Naja.
Genau. Okay. Ja, wow. Also, AW, das ist Peak-Shit, was ihr da gerade gemacht habt.
Ja.
So, ganz im Ernst.
Ja. Ach so, und eine Sache haben wir fast übergangen. Da gibt's ja auch noch Okada. Okada hat seinen ewigen Gegenspieler Kenny Omega besiegt.
Ja.
Und damit den die beiden Midcard-Titel, wenn man sie so nennen will, Unified, ne? Der Continental und der Intercontinental Title sind jetzt halt einer, so.
Ja.
AEW Unified Championship heißt das Ganze jetzt. Was namentlich so ein bisschen weniger nach Midcard klingt.
Mhm.
So, aber das positioniert dann halt auch nochmal die Don Callis Family jetzt wieder richtig stark, ne?
Ja.
So. Mit Okada als deren Dude und eben jetzt auch Champ.
Ja, die Don Callis Family, geile Heel Faction, aber die haben zu viel Müll dabei. Da sind ja auch so Hechi Cero oder was? Wer ist das? Rocky Romero läuft da rum, Trent Beretta. Also die hatten in der Pre-Show irgendwie so einen Eight-Man.
Mhm.
Und ich wusste gar nicht, dass da diese Leute alle drin sind. Also ich finde, Don Callis könnte mal ein bisschen
aufräumen.
Ein bisschen, ja, aufräumen. Und ja, dann halt irgendwie, keine Ahnung, nur Takeshka, Fletcher und Okada.
Wie krass wäre das, ne?
Also so, die drei so.
Reicht ja auch.
Ja.
Und meinetwegen noch Dings, dieser eine Typ mit den Ohrschützern. Ich vergesse seinen Namen immer.
Alexander, ja.
Genau.
Ja.
Genau. Josh Alexander
ist, ja genau, den könnte man auch noch geil, ja stimmt.
Der
stimmt.
Passt schon auch noch rein, finde ich.
Der passt schon, ja, ja.
Also der ist zwar, der fügt nicht mehr viel hinzu, weil er jetzt nicht, in gar nichts besser ist als irgendjemand von den anderen, so.
Ja.
Aber ich check schon, warum der noch da sein kann in dieser Fraktion. Ja. Aber trotzdem, ne, also da ist einfach so ein krasses Feld von Leuten bereitet. So, wenn das jetzt so ein Event war, das einerseits den Wrestling-Fans als Abschluss für wirklich eine fantastisch erzählte Storyline und mehrere, die hier halt jetzt kulminiert sind, ne? Also ich meine, die Leute sind ja auch ultra investiert, beispielsweise in diese Okada Omega-Fehde gewesen. So,
ja.
Die ist ja auch wirklich historisch so. Ja. Oder in Toni Storm gegen Mercedes Moné sind ja auch beides einfach ikonische Runs für sich. So.
Ja.
Dann ist das gleichzeitig. Ach so, und Athena nicht zu vergessen, so, ne? Die hat einfach seit fast 3 Jahren den Titel, so, bei Ring of Honor. Dann ist das gleichzeitig ein geiler Schlusspunkt und ein geiler Startpunkt, um einzusteigen bei AEW, so. Also ich, als jemand, der das zuletzt so ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat, so, einfach aus Kapazitätsgründen ein Stück weit,
ja,
ich habe nach diesem Event einfach wegen dieser Situation, wo ich so das Gefühl habe, okay, jetzt sind die Karten neu gemischt und es gibt einen Aufbruch, so, bin ich wieder richtig interessiert und hab voll Bock, eben mir die Frage zu stellen, dann nächsten Mittwoch.
Ja.
So, wie stehen die denn jetzt alle zu Page? Wie kommt der überhaupt raus? So,
was wird der für ein Champ sein, ja?
Genau, ne? Was geht mit Athena? Was geht mit Don Callis und Co.? Was geht mit MJF, der damit ja jetzt quasi der Posterboy sozusagen auf einmal im Hurt Syndicate ist,
ja,
so absurderweise, ne, vom Bittsteller jetzt zum Goldjungen, so,
ja,
also da sind Dynamiken am Start, das ist schon geil, ey,
ist es, das genau so muss ein Pay-per-View für mich immer sein, ne, es muss Dinge vollenden auf gut erzählte krasse Weise, kreative Weise, und man muss danach rausgehen und weiter schauen wollen, so.
Ja.
Weil das, wenn du das beides hast, Beste. So.
Voll.
Wenn du nur eins davon hast, immer schwierig oft. Wenn Dinge nicht zu Ende geführt werden, bin ich frustriert.
Mhm.
Wenn ich nur weiter gucken, ja, also genau, das ist eine Gratwanderung so und die hat AEW hiermit komplett geschafft.
Ja.
Kleiner Wermutstropfen so, ich find's schon schade, dass bei so vielen Matches und so langer Zeit dass du einfach nur 2 fucking Women's Matches hast.
Safe.
Und das eine ist ein Gauntlet Battle Royal, so, ne?
Ja.
Es war nur Toni Storm gegen Mercedes Moné hier als wirkliches Women's Wrestling Match und das ist dann auch zu wenig. Also da musst du auch irgendwie noch 1-2 weitere Fäden irgendwie haben und die in einem Match hier kulminieren lassen, so.
Ja.
Das kannst du nicht machen. Das
gerade
nicht
bei einer Card von 12 Matches insgesamt, wenn du die Pre-Show mitzählst, ne? Das
und
ist schon
gerade heavy, wenn du an dem gleichen Wochenende ein All-Women Pay-Per-View hast von WWE.
Tja.
Wo das dann nochmal halt im Kontrast so richtig aufs Podest gestellt wird.
Ja.
Dass du hier schlechte Arbeit mit den Frauen leistest, so, oder zu wenig Arbeit.
Ja.
Ja, also das ist noch ein bisschen schade gewesen. Lass mich noch einen Satz sagen zu Okada Omega.
Mhm.
Krass, wenn ich da jetzt nur einen Satz zu mache, da müsst ihr ein krasses Satzgefüge aufbauen.
Da kriegst du das mit Semikolon und solche Hilfsmittel gibt's ja zum Glück.
Bindestriche, Punkt, 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 dann weiter und so, ja. Ich hoffe, das Transkript setzt das gut. Davon war ich schon sehr enttäuscht vom Match. So, das war, sie haben schon sehr viel in die Historie so investiert und dieses Match halt auch irgendwo gemessen an den vorherigen Matches, die legendär waren, die aber auch schon einige Jahre jetzt zurückliegen. Mhm. So, und für mich war das so ein bisschen traurig, stellenweise irgendwie das zu sehen, weil beide einfach gar nicht mehr ansatzweise da sind, wo sie waren, als sie bei New Japan Pro Wrestling ihre legendären Matches gemacht haben. Mhm. Wo viele sagen, dass gerade Okada Omega 1 oder so das beste Match ever war, so im Wrestling. So sagen viele, die man fragt, vom Rhein, was da so im Ring passiert ist und was da erzählt wurde. Diese halbe Stunde hier bei All in Texas war im Vergleich dazu für mich echt enttäuschend.
Ja, musste sie aber auch sein. Also weißt, ich habe einfach zu keiner Sekunde erwartet, dass das mithalten können wird. Also einfach gar nicht. So, die beiden sind sichtbar älter geworden. So, also ich meine, Kenny Omega hätte dreimal eigentlich schon nicht mehr wresteln können dürfen.
Ja, ungefähr. Ja. Der hätte sogar sterben können. Einfach
wirklich, der war wirklich einfach in Lebensgefahr. So. Ja. Und Okada ist inzwischen in einer guten Form. So, war er aber jetzt nicht seinen ganzen AEW-Run durch. So. Und finde, hat schon deutlich sich anmerken lassen über seinen ganzen AEW-Run, dass man schon auch einfach darüber sprechen muss, so ist er vielleicht auch deshalb bei New Japan raus, weil er irgendwann das, was einem das körperlich abverlangt dort, der Standard, den die haben, halt nicht mehr nachhaltig gehen konnte. So.
Oder will oder wollte tatsächlich. Klar, so, genau, ne?
Sicherlich.
Ja. Der ist erst 37.
Und ich finde den Weg, den er dafür für sich gefunden hat, so halt komplett auf so einen cartoonischen Charakter zu setzen, auf einen Heel-Charakter, den finde ich sehr respektabel. So. Das musst du dich erstmal trauen. Nach diesem Run, den er hatte, nach, weißt du, dieser Goldjunge wiederum mit dem goldenen Haar, der er für New Japan war, so damit zu brechen und als dieses Arschloch und auch Meme letztendlich bei AEW zu landen. Stimmt. Ich finde, das hat schon Eier. So, ich finde, das hat schon Eier. Und ja, so ein Match zu machen wie hier jetzt die beiden, ich glaube, da ist mehr persönlicher Wunsch drin, als jetzt wirklich so dieses, hey, damit können wir noch mal einen drauflegen. So, weil das ist, glaube ich, beiden und allen Beteiligten bewusst, dass die das auf jeden Fall nicht mehr können.
Ja.
So, weil sie dafür einfach zu viel von dem, was sie können, im Ring gelassen haben und es nicht mehr dorthin zurückholen werden. So, weißt du?
Ja.
Da nagt der Zahn der Zeit einfach ein bisschen schneller bei dem, was die so geleistet haben. Und das ist voll okay. Und dafür fand ich das würdig. Trotzdem. So, also ich habe da kein Beef mit. Ich hab die Erwartung einfach nicht gehabt. So.
Ja.
Und ich mochte zum Beispiel dafür das Character Work von Okada einfach wirklich gerne. Ich habe meinen Frieden mit Meme Okada.
So. Ja, okay. Ja, ist doch cool. Ja, mich hat's schon irgendwie traurig gestimmt. So, ne? Ja, weil AEW mir das erzählt hat, dass es so gut wird.
Ja.
Die haben mir nicht gesagt, dass ich weniger Erwartungen haben soll. Die haben gesagt, das ist the most anticipated match in AEW History. Zweimal in einem Einspieler.
Guter
das
Punkt.
Ist crazy, wenn
ja,
du das
guter
sagst.
Punkt. Und es stimmt halt nicht vor dem Match zwischen Page und Moxley, ne?
Also wirklich nicht. So,
also das ist tatsächlich eine Lüge in dem Fall, muss man fairerweise sagen.
Ja. Lüge, ja.
Nein, aber wirklich so. Ja. Also sonst wäre es ja Main Event gewesen. Das ist doch Quatsch. Also was für ein dummer Booker bist du denn, wenn du das am meisten erwartete Match nicht ans Ende packst? So.
Ja, ist
so. Weil damit sagst du ja implizit, und danach leben wir damit, dass die Leute halt ausschalten, weil das meist erwartete war ja schon. Das ist schon dumm, so eigentlich. Hab ich so noch gar nicht drüber nachgedacht,
Das ganz seltsam. Und da mussten ja auch noch andere Leute irgendwie kommen, so Kota Ibushi lief da noch rum und so, machte ein bisschen was. Don Callis hat eingegriffen. Auch das zeigte mir irgendwie so, ja, okay, die tragen es gerade nicht mehr alleine zu zweit, so irgendwie. Genau.
Verstehe ich aber.
Ja, aber der Rest, ey, Mann. Was haben wir denn hier noch? Tech-Match, immer geil. Hurt Syndicate, liebt die. Jetspeed braucht kein Mensch. Edge kam wieder. Genau, das noch. Edge kam zurück, nachdem Nick Wayne und seine, alle Söhne von Christian Cage gegen ihn geturnt sind.
Ja.
Das kam noch und Edge hat den Save gemacht. Hat dann gesagt, find yourself oder so. Und
Go find yourself.
Und das heißt, Christian Cage wird wahrscheinlich nochmal einen Run mit Edge haben, Fragezeichen.
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Die beiden erstmal gegen die Söhne und dann vielleicht nochmal Tag-Title-Run. Geil.
Ja.
Sollen sie machen.
Und das wird dann das Karriereende von beiden, denke ich.
Ja, ne, so Arm in Arm mit den Tag-Titles. Ja. Karriereende im Oktober, ja.
Ja, oder vielleicht halt, keine Ahnung, irgendwann so nächstes Jahr oder so. Anfang nächsten Jahres, keine Ahnung, was weiß ich.
Achso, ich meine Oktober 2030.
Achso. Ja. Ja. Das.
Ja.
Ja, lass mich dich das fragen. Wie fandst du Toni gegen Moni?
Sich wirklich an wie irgendeine Rangelei 1979 in Gelsenkirchen in so einer Eckkneipe zwischen so zwei, weiß ich auch nicht, so Dauerwellenmädels.
Für mich auf einem Campingplatz an der Mecklenburgischen Seenplatte.
Auch. Oh Gott, ja.
Aber sag mal.
Toni gegen Moni. Ich habe ein bisschen durchgeskippt. Ich habe das Match nicht so ganz geguckt. Die erste Hälfte habe ich mehr oder weniger fast weggeskippt.
Ja.
Und der Rest wirkte auf mich, als wenn die, als wenn einer von beiden verletzt wäre oder so. Hm. Aber ist, glaube ich, niemand. Wirklich, vor allem, ich sehe es jetzt, ich beantworte diese Frage in Kontrast zu Evolution.
Ja.
Wo halt unfassbar stiffes, hartes, ineinandergreifendes Women's Wrestling gezeigt wurde. Das habe ich hier gar nicht gesehen. Also es waren, die Moves waren alle so auf Sparflamme irgendwie durchgeführt, ganz oft. Fand ich nicht geil, war nicht mein Match.
Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie es Toni Storm ausgerechnet bei AEW schafft, halt diesen Status sich zu halten, so, weil...
Mit Gimmick.
Ja, genau. Also, ja. Ne, sie macht es wirklich so, also, und ich habe wirklich super viel Liebe für diesen Charakter, den sie darstellt. So, das macht sie wirklich fantastisch. Und die Momente, in denen sie diesen Charakter dann halt auch in die Matches trägt, von der Entrance bis zur letzten Ringglocke und alles dazwischen, so,
ja.
Die sind absolut sehens- und aller Ehren wert. Aber die Matches selber, so wirklich so aus einer Wrestling-Perspektive im Sinne von, wie ist das Handwerk?
Ja.
So, selbst mit einer Mercedes Moné, die nun wirklich keine schlechte ist, ne? Egal wie sehr Leute sie gerne schlecht reden, dafür, dass sie irgendwie botcht oder so, die ist schon eine fantastische Wrestlerin.
Ja.
Ich habe da tatsächlich mehr erwartet. Mhm. So, aber gut, so, am Ende ist Toni da für das Drama. So, das ist am Ende ja auch ihr Gimmick, so, und das kriegt sie, und damit kriegt sie die Leute halt.
Ja, genau. Das
passt dann halt auch irgendwie wieder, aber auf eine witzige Art halt ein Kontrastprogramm, so, weißt du? Gerade zu dem Women's Gauntlet zum Beispiel, das halt auch sehr unterhaltsam war, fand ich, so, und seine geilen Momente hatte, vor allem dank Athena zum Beispiel.
Ja, das ist heftig.
Ja, so, es war schon lang, naja.
Aber genau deswegen musst du, glaube ich, auch noch einfach auf so einer Card ein zweites Match haben, was so reines, wirklich hochwertiges Wrestling zeigt.
Ja.
Du kannst nicht nur mit Toni Storm in einem Singles-Match gehen.
Check
so, ich. So geil sie ist, aber im Ring musst du eigentlich noch beweisen irgendwie so, dass du auch wen anderes hast. Mach noch irgendeinen, keine Ahnung. Du hast ja ein paar talentierte Wrestlerinnen hier drin, so die du noch erzählen kannst.
Ja. Ja, gefühlt waren die alle im Gauntlet, ne?
Ja, waren schon sehr viele drin, aber dann nimm mal zwei raus und erzähl eine Geschichte von, die vor 3 Monaten startet, so. Oder meinetwegen auch vor 1 Monat, ist mir egal. Hauptsache, du hast hier noch ein richtig geiles Women's Match, so.
Ja. Ja. Fühle ich.
Aber wirklich nochmal im Kontrast zu Evolution, weil da waren wirklich so 2, 3 wirklich hervorragende Wrestling-Matches bei.
Ja.
Unfassbar gutes, ja. Ja, reden wir gleich noch drüber.
Bevor wir zu Evolution überleiten, dann eine Sache, die es noch gab. Also, ne, Swerve und Ospreay haben die Young Bucks besiegt. Die Young Bucks sind also ihre EVP-Titel los. Das hatten wir.
Ja.
Was extra geil ist, weil ich glaube, wenn ich das richtig erinnere, dann hätten Strickland und Ospreay ja für 1 Jahr lang nicht um den AEW World Title challengen dürfen.
Genau.
Was, dadurch, dass sie gewonnen haben, gibt das beiden und vor allem Swerve, so, der sich halt nicht geopfert hat, sondern einfach nur kurz vorbeikam, 2 Mal Schläge verteilt und an die Kette überreicht hat, halt einfach auch nochmal ein eigenes, egoistisches Motiv einzugreifen bei Page, so, weil sie dürften ja dann ein Titelmatch einfordern. So. Mhm. Hätten sie selbst verloren vorher, dürften sie das nicht mehr und hätten vielleicht auch einfach außen vor bleiben können. Mhm. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Worauf ich aber eigentlich kommen will, ist, Adam Cole kam auf die Bühne, um zu weinen.
Ja, Adam Cole weinte. Ja. Mal wieder verletzt.
Ja.
Also Adam, das ist wirklich traurig. So, Adam Coles Körper kann Wrestling einfach nicht mehr machen. So.
Scheint so.
Also seit vielen Jahren jetzt schon immer ist mehr raus, als dass er irgendwie mal. Also die, wann ist die letzte wirkliche Phase gewesen, wo er konstant immer wrestelnd am Schissel war, so. Ich erinnere noch vor ein paar Jahren irgendwie, da ist er einfach zur Rampe gekommen, ist irgendwo runtergesprungen, hat sich den Knöchel gebrochen. Mhm. Und so, also der Körper kann das einfach nicht mehr tragen. Das ist schade, weil er ist ein fantastischer Wrestler, so.
Ja.
Ja. Schade. Also er sprach ja sogar, oder er deutete an, dass es sogar Retirement sein könnte, wollte er nicht so nennen, aber ist erstmal wieder eine lange Pause jetzt.
Ja. Und die Tatsache, dass sie bis zuletzt irgendwie das dann doch noch wollten, also das Match wurde ja wirklich auf der Zielgeraden quasi erst abgesagt und der Titel für vakant erklärt, den er hätte verteidigen sollen, so.
Ja.
Und dann gab es halt das Four-Way. Und seine Tränen, die verheißen schon nichts besonders Gutes, so.
Mhm.
Das tut mir echt leid. Vor allem sind dann ja auch seine Boys sind ja noch rausgekommen und er hatte dann ja auch wirklich noch einen durchaus innigen Moment mit Daniel Garcia, als der als erstes dann runterkam für das Title-Match, so, ne? Die haben sich durchaus lange noch was gesagt und so.
Ja.
Das ist schon bitter und sieht schon nicht besonders gut aus, nach vorne blinkt. Traurig, ja. Sehr, sehr traurig.
Alles Gute, Adam Cole.
Ja.
Ja.
So.
Yo. So. Vielen Dank für All in Texas.
Ja.
AW, vielen Dank. Das war schön.
Das Ding ist, also das noch einmal so als Fazit am Ende, ne? Also ich fand es als Show anstrengend.
Ja.
Lang, auch langatmig teilweise.
Ja.
Aber das, was da rein investiert ist, und wenn man einfach Bock auf dieses ausgebreitete, auserzählte, teilweise aber auch mit Verlaub gestreckte, ja, daran hat, so, und sich darüber freuen kann, dass man einfach noch 10 Minuten mehr Gewalt in das Texas Deathmatch drücken kann, weil ist jetzt nicht so, als wäre alles davon notwendig gewesen, ne? So.
Nichts ist davon. Ja, ja.
Ne? Und das gilt für so einige Matches. Die hatten halt einfach ihre Längen, die es in der Form nicht zwingend braucht. Aber dennoch. So. Das in Häppchen angeguckt wäre es gewesen für mich, so. Also wirklich, dann hätte ich sagen können, das ist bisschen kompakter gepackt, vielleicht in 2 Häppchen geteilt oder so auf 2 Events verteilt oder ein bisschen in eine Wochenshow rein, keine Ahnung, was auch immer, dann wäre das ein unfassbares Saisonfinale gewesen. So bleibt da dran halt echt hängen, dass das eine sehr anstrengend zu guckende Show war, so. Mhm. Aber eben mit wirklich unglaublich tollem Storytelling und einem schönen Gespür dafür, Dinge im richtigen Moment zusammenzuführen und da dann doch wieder ein tolles Gesamtpaket. So.
Ja.
Also gleichzeitig wirklich beispiellos großartig in dieser Form.
Ja.
Und aber auch mit den typischen, ich nenne es jetzt persönlich Krankheiten von AEW, aber es sind in Wirklichkeit nur persönliche Kritikpunkte meiner Wenigkeit daran, so, mit denen ich nicht so viel anfangen kann.
Mhm.
Sodass es für mich wirklich so ein, also wenn etwas für so richtig typisch für AEW stehen soll, inklusive der sträflichen Vernachlässigung des Women's Rosters.
Ja.
Dann ist es dieses Event. Das war schon wirklich einfach so beispielhaft für AEW, wie sie nur sein können, sowohl im Positiven als auch in den Kritikpunkten. Und die kann man halt auch egal finden, je nachdem, wie man halt persönlich dazu steht, ne?
Mhm.
Das war schon richtig fantastisch auf den Punkt gebracht, wofür AEW steht, so. Zieh ich meinen Hut vor, so.
Ja.
Die haben sich richtig gefunden in den letzten Monaten und so, ich sag mal 2 Jahren. Und das hier ist Peak AEW.
Das ist Peak AEW, ja. Und warum ist es Peak AEW? Weil Hangman Adam Page oben steht, Mann. Die hätten sonst was für einen Scheiß hier fabrizieren können, wenn Page da als World Champ rausgeht. Beste Event. Was soll das? Ja.
Okay.
Ja, Mann. Ich glaube, ich trage demnächst mal meinen Cowboy-Hut öfter. Ich habe einen. Ja. Yo.
Lass das einfach unkommentiert stehen.
Natürlich. Evolution oder was?
Ja, wollen wir da noch rein?
Ja, lass mal ein bisschen rein noch. Kein Match, nee, nur ein Match über 20 Minuten. Das ist doch mal snackable. Nur das Main Event.
Mhm.
Geil. Ja, super knackiges, schnelles Event. Richtig Spaß gemacht. Also das war wirklich Women's Wrestling. Wie hast du so den Vibe wahrgenommen? Ich meine, wir haben ja eine Preview gemacht, eine besondere mit Leni Lessmann vor kurzem erst.
Die mochte ich sehr gerne. Also sowohl Leni als auch die Preview.
Und Brocky, ja. Ja. Ja, genau. Schon sehr hoch antizipiertes PLE von uns gewesen, so im Vorfeld. Konntest deinen Erwartungen gerecht werden?
Ja, und gleichzeitig auch nicht, witzigerweise, ne? Also wir haben ja schon dann in unserer Preview auf der einen Seite viel darüber gesprochen, wie wichtig und wie ikonisch das bloße Vorhandensein dessen ist, wie traurig aber gleichzeitig die stiefmütterliche Behandlung so manches Aufbaus, der hier hintersteckte, halt war. Ne?
Qualitativ so. Rein von den Matches sind so wenig antizipiert,
ja.
In Teilen nur.
Genau.
Aber so. Das Gesamte eben.
Der Symbolcharakter ist aber umso größer, ne? Und irgendwie vor allem vor dem Hintergrund dann, dass du bei All in Texas bei 41 Stunden Wrestling halt am Ende eine Dreiviertelstunde Women's Wrestling hattest.
So. Ja.
Verteilt auf 81 Protagonistinnen, weil davon halt die meisten in einem Gauntlet unterwegs waren. So.
Warum heißt das eigentlich Gauntlet? Das ist ein Handschuh, heißt das. Komm. Ja.
Und das Event selber hat sich dann aber zu dem hochstilisiert, was es sein will, finde ich. Und das können sie halt gut. Das können sie halt gut. Also selbst wenn der Aufbau hier genau das Problem war, das wir beschrieben haben, so. Im Großen und Ganzen hat es sich dann wie das angefühlt, was es sein wollte und sein sollte, so finde ich. Und ich mag tatsächlich sehr gerne, dass wir, also der eine große Kritikpunkt, den ich habe, ist die Anwesenheit von Trish Stratus in einem Titelmatch. So, das ist etwas, das mir nicht so ins Gesamtnarrativ passt, weil ansonsten ist es halt eine geile Standortbestimmung einfach für Women's Wrestling bei WWE. So. Sowohl mit der dem Knall, den es halt am Ende gab, so und dem Spiel mit den Begehren des Publikums, was ich sehr, sehr schön gemacht hier fand, als auch mit der großen Vielfalt einfach an wirklich fantastischen Frauen, die sie so aufzubieten haben. Also ich finde, es war ein schönes Schaulaufen, das Bock gemacht hat. Und so eine Stephanie McMahon zwischenzeitlich als Bedeutungsanpeitscherin ist halt auch einfach gut zu haben.
Nicht nur zwischenzeitlich, die das Ding eröffnet mit Joe Tess, so richtig geil, dass sie zurückkommt dafür.
Ja.
Damals schon 2018 bei Evolution 1 prägende Figur gewesen.
Absolut.
Und jetzt kommt sie halt echt, ja, wie ist es gerade, Bedeutungsanpeitscherin, ja. Hat genau das gemacht und das kann sie halt wirklich sehr gut, ne? Mhm. Also Stephanie McMahon ist eine sehr glaubwürdige TV-Figur.
Finde ich auch.
So, das passt schon. Also sie ist ein gutes Tandem mit Triple H irgendwie so. Die haben eine gewisse ähnliche Glaubwürdigkeit in meiner Wahrnehmung so.
Mhm.
Und die hat gute Sachen gesagt. Es war jetzt nicht nur so wirklich 0815, Frauen sind ja auch gut.
Ja.
Gelaber. Das war schon auch ein bisschen tiefer, ein bisschen losgelöster, wie sie da mit Joe Testosteron saß am Anfang.
Ja.
So, hat dann auch ein paar Interviews geführt, nachher Stephanie Fucker interviewt und so.
Richtig.
Gut, dass sie da war.
Fand ich auch.
Ja.
Fand ich auch.
Ansonsten gehe ich mit, was du sagst. Ich glaube wirklich, dass das Event an sich, die Matches und so, dass das nochmal auf so einer handfesten Ebene gezeigt hat, dass die Women's Wrestling halt ernst meinen.
Ja,
weil man
schön
einfach
gesagt.
Man sieht einfach, wie qualitativ hochwertig der Großteil dieser Matches hier war. Hier war keine Enttäuschung bei, außer Stratton gegen Stratus. 8 Minuten, das braucht kein Mensch, das ist Quatsch gewesen. Und ich habe das No-Holds-Barred-Match noch nicht gesehen, dazu kann ich nichts sagen. Aber die anderen Matches haben mich alle irgendwie überzeugt, bis umgehauen.
Mhm.
EVP, dieses gesamten Events für mich mit großem Abstand, Io Sky.
MVP.
Was? Habe ich gesagt? Habe ich EVP gesagt?
Ja.
Krass. Io Sky hat die Rolle der Young Bucks übernommen.
Genau. Setzt sich jetzt zur Ruhe als Wrestlerin und wechselt ins Management bei WWE.
Ja.
Geil. Io Sky ist verrückt, Mann.
Wie kann man sich so reinwerfen in ein Match?
Ja.
Also wirklich, es ist jetzt nicht so, dass Rhea Ripley irgendwie etabliert werden muss oder so als junge aufstrebende Wrestlerin oder so.
Nee.
Aber genau so hat Io Sky sie genommen.
Ja.
Dieser Razor's Edge, Alter. Es gab zwei davon. Der erste. ey, der hat mir wehgetan. Ich bin so mit dem Stuhl so nach hinten gerutscht, als er kam. Und hab so gesagt,
Io Sky ist, die hat's halt gecheckt. So, Io Sky hat's einfach verstanden und ich find richtig geil, wie ich Io Sky halt auch einfach das glaube, was sie da tut.
Ja.
So, weißt du, dass sie hat sich ja über genau das, über darüber, wie sie sich in dieses Wrestling reinwirft, in die Herzen des Publikums gerasselt letztendlich. Nicht, weil die einen guten Charakter hat. Die hat gar keinen. So im Endeffekt. Sie hat halt, in Zweifel hat sie den Charakter halt der Wrestlerin, die irgendwie voll nett und sympathisch ist, aber auch sehr kompetitiv. Genau. Das war's. So. Mehr ist da halt nicht so. Und aufgrund von Sprachbarriere und so kann sie das halt auch einfach nicht großartig äußern, außer mit Halbsätzen und auf sich zeigen und sich freuen.
Ja.
So. Aber ey, wenn die Ringglocke ertönt, ne, dann macht die alles richtig.
Monster.
Die macht alles richtig und besser.
Ja.
Die ist wirklich fantastisch.
Alles richtig und besser trifft es genau. Ich habe nicht erwartet, dass die auf einmal sich so in das Selling reinschmeißt. Das muss sie nicht. Sie sellt immer grandios, aber das war nochmal eine andere Nummer hier.
Naja, und dass sie halt als Champ letztendlich auch am Ende diejenige ist, die den Pin mitnimmt, ne? Mhm. Weil Io Sky halt auch einfach, also ich meine, natürlich ist das nicht ihre Entscheidung oder so, aber dennoch, wie die das halt macht, so, und dass man in dieser Geschichte genau das halt offen lässt. Nein, Naomi, die dann eincasht, so, pinnt eben nicht Rhea Ripley, weil vor Rhea Ripley haben wir alle ein bisschen Respekt.
Angst,
so,
ja.
Wenn nicht sogar Angst, genau. wir pinnen lieber Io Sky, die amtierende Championess, so. Und es bricht Io auf überhaupt gar keinen Zacken aus der Krone. Es ist irgendwie auch folgerichtig und es ist gut und wichtig für die Geschichte, dass sie die Gepinnte hier am Ende ist.
Ja.
So. Also, großartig.
Also, gleichzeitig, ja, voll, Mann. Gleichzeitig, um bei dem Match jetzt einfach mal zu bleiben und da anzufangen vielleicht, gleichzeitig hat dieses Investment von Io Sky auch wahnsinnig viel für Ripley nochmal gemacht.
Mhm.
Anfangs. Denn Ripley wurde halt zwischenzeitlich wie so ein manisches Monster dargestellt, die halt wirklich einfach völlig frustriert Io Sky vermöbelt hat, dann irgendwie nach draußen gepeitscht hat, über irgendwie ein Geländer gebogen hat und sowas. Also die ist ja durchgedreht zwischenzeitlich mal kurz, ne? Als der Ref dann raus war und so. Das hat mir gezeigt, dass da doch noch Layers sind. Also es gibt halt so immer wieder ein Aufblitzen von Rhea Ripleys Wahnsinn.
Ja.
So. Deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht, und das ist meine kleine Träne, die ich hier verdrückt habe, dass sie sich da am Ende einfach wieder blümchenhaft irgendwie sich mit Io Sky umarmt und so. Das passte gar nicht zum Matchgeschehen. Also ich finde schon, da hätte man dieses übertriebene Umarmen und so, das hätte man gar nicht machen müssen, weil Ripley war halt schon böse zwischenzeitlich in diesem Match.
Aber vielleicht ist das halt auch die Geschichte von Rhea Ripley jetzt, ne? So eine gewisse
Bipolarität.
Genau, Bipolarität, Two-Faced, so. Keine Ahnung, also ich denke da auch an das immer wieder gerne von uns zitierte YouTube-Video zurück,
ja,
wo Rhea Ripley vor einigen Monaten halt Anzeichen für so eine gewisse Schizophrenie wäre jetzt drüber, aber sie hat auf jeden Fall schon irgendwie so sich selbst und ihr Wirken auf andere und dass sie immer alles kaputt macht, so Beziehungen um sich herum und so und bla, gezeigt, was schon nochmal vielleicht nach vorne blicken doch nochmal eine interessante Geschichte werden kann. So, eben mit dem, also gerade wenn dieses Durchdrehen etwas Unkontrolliertes ist, so, ne, und in so einer Manie sich äußert, so, und dann die eigentliche Person Rhea Ripley, die in genau den letzten Monaten ja auch immer häufiger ungeschminkt gezeigt wird, in all ihrer Liebenswürdigkeit, so. Ist ja wirklich eine einfach sympathisch, nett aussehende junge Frau, so. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass es diese Seiten beide gibt und bei all der Sympathie, die man halt als Publikum für sie hegen darf und soll und so geil, wie man sie als Wrestlerin finden kann, man auch so ein bisschen sich Sorgen machen muss.
Sorgen, so. Ja, das trifft es, ja. Ja, ey, mal schauen. Nachdem dieses Video nur bei YouTube gespielt wurde und es nichts ja. nicht irgendwie in die Main-Show schwappte, bin ich da jetzt sehr verhalten und vorsichtig.
Verstehe ich
total. Bevor ich da jetzt wieder irgendwie meine Hoffnung reinsetze.
Ja, verstehe ich total. Ich check auch deinen, also deine Reaktion so. Ich unterstelle dem Ganzen halt irgendwie einen größeren Plan, den es dann noch gibt. Vielleicht vergeblich.
Io Sky tut mir auch ein bisschen leid, weil die wurde halt zwischenzeitlich wirklich von ihr sinnlos fertig gemacht. Es hat auch nichts mehr mit Match zu tun so. Und ist dann aber voll lieb am Ende so. Verliert einen Titel und ist dann noch umarmt sich dann mit ihr und so. Es ist auch irgendwie komisch.
Aber sie ist Sportlerin letztendlich.
Ja, aber Ripley war keine Sportlerin, da muss man auch, naja, weiß ich nicht. Also vielleicht mal irgendwie so ein bisschen wenigstens sagen, so hey, war nicht okay, wir können uns hier die Hand geben und respektieren, aber ich muss jetzt hier nicht dir um den Hals springen, so. Dafür, dass du mich noch vor 10 Minuten töten wolltest, während der Ref nicht da war. So, weißt du, also, weiß, keine Ahnung, ist mir ein bisschen...
Weiß nicht, auf der anderen Seite war Io Sky selber halt auch Heel, so.
Sie versteht das wahnsinnig.
Ja, ist schon so. Also weißt du, am Ende, ey, wir sind beide hier oben, wir wissen, was ist, du musst bereit sein, alles zu tun, mäßig. Können wir jetzt mal kurz drüber wegsehen, wir sind zwei Frauen, die es geschafft haben, crazy, Respekt.
Ein Scheiß haben die geschafft, ne? Yomi hat den Titel mitgenommen, die haben gar nichts geschafft. Ja, fucking Naomi ist jetzt Champ, Alter.
Ja, Caution. Mann. Aber zu geiler Publikumsreaktion.
Ja, die waren schockiert, ja. Also positiv, aber auch schockiert. Also, ja, war eine interessante Reaktion, kann witzig, ich gar nicht so ordnen.
Also die wurde ja jetzt nicht irgendwie ausgebuht dafür.
Nee.
Leute hatten Bock auf die Sensation.
Leute hatten Bock auf die Sensation und Leute mögen ja auch Naomi immer noch irgendwo. Auch wenn sie das natürlich als Heel-Persona auch funktioniert, sodass sie halt Berufe bekommt und so. Aber trotzdem ist Naomi eine Person, die von dem Großteil des Publikums gesehen werden möchte. Mhm. Von mir nicht, aber vom Großteil. Wobei, bei uns ist der auch besser geworden. Ne? Also dieser Charakter, mir gefällt der.
Voll.
Grundsätzlich. So, ne? Voll. Ihr Wrestling ist halt Müll.
Ja.
Ist halt kein Wrestling, die tanzt halt einfach.
Aber ich finde die Idee geil, sie gegen Jade Cargill verlieren zu lassen.
Ja.
Und dann trotzdem eincashen zu lassen. Ja. So als, also, weil damit löst sie ja auch einfach im Zweifelsfall ein Problem. So, Jade Cargill ist halt woanders.
Total, so. Stimmt.
Das ist so geil.
Auch schön, dass sie quasi eine gebrochene Nase simuliert hat. Mhm. So, fand ich auch gut, weil ne, der Finisher vom No Holds Barred, den habe ich noch gesehen, war halt ein Jaded durch den Tisch.
Jo.
Mit, also Face First vom Turnbuckle. Geil. Sie humpelte auch dahin und so, also selling-technisch gut. Ja, Naomi, der Charakter ist cool.
Schon.
Ja.
Schon.
Ja, schauen wir mal, was sie so macht.
Ja. So, und dann Stephanie Vaquer.
Ja, Mann.
Hat sich im Evolution Battle Royal durchgesetzt.
Haben Leni und du nicht Vaquer getippt?
Yo.
Ich hatte Julia getippt, ne? Und du, glaube ich, und Leni, glaube ich, auch Vaquer, ja.
I don't know.
Ja, weiß auch nicht mehr.
Aber irgendwie sowas. Jedenfalls, ja, Stephanie Ficker hat Lash Legend of all people als letzte aus dem Ring buxiert und hat jetzt ein World Title Match bei Clash in Paris.
Ja, was gut ist so, weil Giga. Jetzt hat sie tatsächlich auch mit Naomi, wenn sie 7 nimmt, einen Heel
jo.
Gegen sich stehen. Das ist gut, jo. Da hatten wir in der Preview noch drüber geredet.
Jo.
Ja, Mann. Verkehr, Alter. Das ist ihr Go so. Auch das Interview danach gefiel mir total.
Ja.
So, es gefiel mir total.
Also relativ lang und trotzdem ja. guckbar.
Ja, also ich kann das gar nicht erklären. Also Stephanie Vaquer ist die Wrestlerin, die für mich am besten mit der Sprachbarriere umgeht.
Mhm.
Und zwar gar nicht, weil sie irgendwie anders redet oder so, aber das, was sie an Charisma und Aura da präsentiert, während sie halt irgendwie versucht, Englisch zu sprechen und dann mal wieder auch immer ganz viel Spanisch da reinlegt. Irgendwie finde ich das glaubwürdig. Und bei den anderen finde ich es nicht glaubwürdig. Die keine Ahnung, sie hat da, sie legt da so ein charismatisches, so eine Ernsthaftigkeit rein. Ich glaube hier irgendwie, was sie sagt oder was sie sagen will. Und sie kann es halt nicht so gut, aber ich fühle es trotzdem.
Das ist halt echt das Ding. Ich habe bei Stephanie Vaquer das Gefühl, im Vergleich zu vielen anderen mit Sprachbarriere, also WrestlerInnen mit Sprachbarriere, dass sie versteht, was sie sagt. Also, und damit meine ich nicht nur intellektuell weiß, welche Worte das sind und welche Bedeutung die haben, sondern dass sie emotional fühlt, was sie da
ja.
sagt. Und sie ja. kann das transportieren, obwohl die Sprache ihr dabei im Weg ist.
Ja.
die meisten anderen WrestlerInnen mit Sprachbarriere strugglen so damit, das zu sagen, was sie sagen sollen, dass sie in dem Moment nicht in der Lage sind, es emotional mitzutransportieren und werden künstlich dabei. Mhm. Ich glaube Stephanie Vaquer, aber was sie sagt in ihrem gebrochenen Englisch, ich fühle das halt.
Das meine ich auch
die allerwenigsten
fühlen.
Hin.
Ja, das meine ich, glaube ich, auch mit fühlen dann. Du kannst ja nur was fühlen, wenn die Person, die etwas sagt, fühlt. Ne? So ja. Irgendwie. Sonst hörst du es nur. Ja.
Schon.
Hermeneutik. Ja, Mann, Wiener Kreis. Shoutout. Wittgenstein? Nee, keine Ahnung. Egal. ja. 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 Ja, Mann. Deswegen, gut, dass sie da ist. Gut, dass Stephanie nach Paris fahren darf.
Ja, Mann.
Gut, dass Slash Legend hier dieses Showing hatte in diesem Evolution Battle Royale.
Ohne Scheiß, ne?
Aus dem Nichts.
Als Transporteurin von Nia Jax' Körper nach draußen.
Irre. Die ist wirklich aber ein weirdo Beast, so.
Ja.
Wie stark die ist und so, wie groß die ist.
Ja.
Also Slash Legend, Alter.
Wirklich, wirklich geiles Showing tatsächlich. Und wir hatten es halt in dem Podcast mit Leni schon noch von so, WWE hat durchaus Bock einfach auf so starke Frauen und zwar auch im Wortsinn. Das gehört halt irgendwie dazu, so sehr athletische Frauen auch in dem Shit zu haben. Ja. So. Und Lash Legend ist da natürlich auch durchaus eine Kandidatin für.
Ja,
so, total. Das ist schon geil. Und ich fand geil, dass sie letztendlich mit dem Devil's Kiss nach draußen befördert wurde. Dem Hype-Move von Stephanie Vaquer. So, der passt zu so einem Battle Royale natürlich richtig geil.
Das ist perfekt, damit muss ich eigentlich immer jede rausbuxieren.
Ja.
Richtig gut, richtig gut. Ja, Mann, schön. Also das, wirklich auch, dieser Ausgang freut mich besonders. So viele Ausgänge haben mich hier auch gefreut. Mich hat auch gefreut, dass irgendwie Judgment Day das Tag-Match gewonnen hat. So, ich mag mittlerweile Rodriguez und Perez zusammen.
Total, das ist eine geile Dynamik tatsächlich.
Ja.
Also,
ja, Mann.
Auch, also wirklich so dieses, diese Rolle der, weiß ich nicht, hard to get Raquel gegenüber der sich anbiedernden Roxy, das steht den beiden schon jeweils sehr gut, muss man sagen.
Das ist
eine schöne Dynamik.
Das ist das erste Mal, dass Rodriguez mir als Charakter gefällt.
Und ein witziger Kontrast halt zu dem, was Charlotte Flair und Alexa Bliss dann halt entwickelt haben.
Ja.
So, ne?
Kuschelnd in der Ecke liegend.
Genau. Ja. Das ist schon ganz, ganz süß, so.
Ja, genau. Ist irgendwie klar gewesen, dass die beiden NXT-Girls hier gepinnt werden.
Ja.
Ja.
So, und dann hatten wir den überfälligen, und ich meine mit überfällig wirklich jede Woche, die es gedauert hat, überfälligen Turn von Blake Monroe, the glamorous star formerly known as Mariah May.
Ja.
Gegen Jordynne Grace. Ja. Damit JC Jane. Und Leni hat uns davon überzeugt, dass JC Jane der richtige Pick ist.
Mhm. Ja.
In unserer Preview. So.
Ja.
Nachdem wir unsere flammenden Reden für Jordynne Grace gehalten haben, hat Leni uns dann noch überzeugt. Und sie sollte recht behalten letztendlich. Shoutout Leni. JC Jane ist die richtige Siegerin für dieses Match hier. Vor allem mit diesem Ausgang.
Ja.
Mit Blake Monroe eben als Steigbügelhalterin mit uneindeutigem Ausgang, sagen wir mal so.
Das ist wirklich uneindeutig, ne? Das war auch definitiv nicht abgesprochen mit, wie heißen die Mädels? Fatal
Influence.
Influence. So, war nicht abgesprochen mit denen, die waren sehr verwirrt darüber und überrascht, haben sich dann natürlich gefreut. So, ja, genau, überfällig trifft es auch, was den Turn angeht. Also war ja kurze Nummer, ne? Die ist ja seit ein paar Wochen da. Aber genau, alles hat an Face Blake Monroe genervt.
Ja.
Deswegen nicht noch einen Monat dranhängen und irgendwie aufbauen. Einfach wirklich turnen. So. Guter Zeitpunkt.
Absolut.
Ich will Monroe jetzt durchgehen sehen lassen, weil sonst hast du einfach nur eine zweite Tiffany Stratton bei NXT und das willst du ja auch nicht haben.
Ja.
Geil.
Und gerade diese Haltung, die Monroe dann gezeigt hat, hat mir schon sehr gut gefallen. So dieses, also dieses Spielerische mit diesem auf den Finger beißen am Ende. Das ist eigentlich so simpel.
Ja.
So. Und dennoch passt es einfach so gut zu ihr, weil es halt alles offen lässt im Zweifelsfall. Ne? Auch so dieses, es hat so eine geile Arroganz, so etwas von ich bin euch allen so überlegen.
Ja.
Und mach mir noch ein Späßchen draus.
Ja.
So, das schon geil. Jetzt, wirklich, literally, jetzt, ab diesem Moment habe ich Bock auf Blake Monroe. Vorher war ich genervt.
Ja,
so.
Total.
Deswegen genau richtig, dass das jetzt passiert ist.
Ja. Schön.
Ja.
Toll.
Und dann der Opener. Ey, der Opener, Alter, wie viel Bock hatte das Publikum auf diesen Opener?
Durchgedreht, wirklich.
Fuck.
Durchgedreht. Das war das beste Beispiel dafür, dass sich dann Publikumsreaktion auch als Wechselwirkung wieder zurückspielt und die Performerinnen in dem Fall hier wirklich beflügelt, Alter.
Ja.
Und nicht nur, weil Valkyria Flügel hat.
Irre.
Irrer Opener. Einer der besten Opener des Wrestling-Jahres.
Ey, also...
Vom Opening eines Events und Publikum heiß machen. War das ja. Vom Opening-Status her irre gut.
Ja. Und also, und es ist halt auch, es ist halt so geil, was für eine Konstellation das ist. Du hast halt mit Lyra Valkyria jemanden, den man gerade erst so irgendwie in diesen Spot bewegt hat. So, die hat eine Blutsfehde im Endeffekt mit Becky Lynch.
Ja.
So, die hat Bayley auch, aber Bayley ansonsten gerade eiskalt eigentlich gewesen. Mhm. So, Becky Lynch, das erste Mal seit ewig so richtig Heel und eben keine Favoritin beim Publikum.
Ja.
So, und Lyra Valkyria hat aber mit Bayley eben auch ein Zwist, der geprägt ist von so, ja, weiß nicht, Enttäuschung, geringer Wertschätzung, whatever so. Mhm. Also eine richtig gute Dreiecksgeschichte tatsächlich, was die so angeht. Mhm. Und eigentlich mit Bayley so eine Kandidatin da drin, die, glaube ich, für niemanden als Siegerin dieses Matches in Frage kommt, aber halt einfach nur, weiß ich nicht, 3 Minuten im Match gebraucht hat, um uns kurz daran zu erinnern, dass man jederzeit Bayley als Favoritin erzählen kann, weil die einfach geil im Ring ist.
Ja.
So. Das hat so Bock gemacht, das Match. Scheppern
trifft es, ey.
Und geiles Finish.
Ja, es war alles geil daran. Die haben sich so reingehängt auch. Ja. Es war permanent Action. Es war immer was los. Die Charaktere wurden auserzählt. Valkyria hat mich nach wie vor so im Bann.
Ja.
Ich glaube, sie ist gesamt gesehen aktuell meine Lieblingswrestlerin.
Schön.
Wirklich. Also diese Blutsfehde mit Lynch, ey. Wie sie sich da so entwickelt hat und so. Was das Publikum nicht immer wahrgenommen hat. Das Publikum hing immer so ein bisschen hinterher bei ihr.
Ja.
Aber ich glaube, also wirklich, mich hat sie von vornherein mit Beginn dieser Fehde so um den Finger gewickelt. Geil. Also Valkyria, top.
Oh. Und keine Ahnung, ich finde, Becky Lynch stand dieser sehr spektakuläre Roll-Up-Finisher auch sehr, sehr gut.
Mhm.
So, das ist so, und wir sehen in letzter Zeit wirklich viele Roll-Up-Finishes.
Ja.
Nicht nur bei WWE.
Ja.
So, gibt's einfach sehr oft. Und selten sind die Reaktionen darauf, so wie hier bei diesem Match. So. Und ich finde, es ist ein geiles Beispiel dafür, dass du auch ein einfaches, in Anführungsstrichen unkreatives Finish, weil es ist ja der absolute Klassiker,
klar,
dass ein Face da jemanden serviert so und dann abgeräumt wird,
ja,
von einem opportunistischen Heel. So. Dass du das aber in einer Art machen kannst, die dem Publikum dann halt auch einfach schmeckt. So. Nämlich, wenn du die Überraschung einfach geil hinkriegst, wenn sie geil ausgeführt ist, so. Da war dann trotzdem einfach, ist das Dach von der Hütte geflogen, als Becky Lynch gewonnen hat, obwohl das sicherlich nicht die gewünschte Siegerin des Publikums war, so. Also, ne, so in der Gesamtschau und auch für die Storyline nicht. Aber es war halt einfach richtig geil gemacht und es war ein geiles Finale letztendlich, so auch in diesem Abschlusssegment.
Ja.
Es ist wirklich ein durch und durch geil erzähltes Match.
Ich habe Becky Lynch auch so ein bisschen in diesem Event losgelöst von gewollten oder nicht gewollten Crowd-Reaktionen gesehen, weil dieses Evolution-Event so krass, oder die Evolution von Women's Wrestling generell so krass mit Becky Lynch zusammenhängt,
true,
dass ich glaube, dass das Publikum auch zwischenzeitlich ja Becky, Chance und so gemacht hat, einfach um sie zu würdigen für das, was sie geleistet hat und immer noch leistet.
Ja.
Also das spielt bei dieser Person, bei diesem Star eine Riesenrolle, glaube ich. Wir haben da in der Preview mit Leni drüber gesprochen. Die beiden großen Stars sind einfach Becky Lynch und Rhea Ripley.
Ja.
Über Charlotte haben wir da noch diskutiert und so, aber deswegen ist das voll okay und war mir auch ganz egal irgendwie, dass sie vielleicht ein bisschen mehr angefeuert hätten, als eventuell, wie man den Charakter so dargestellt hat, gewollt war.
Finde ich auch völlig okay am Ende. Ja. So, ich finde so, in so eine Dynamik in einem Match, die darf sich entwickeln, so, die darf sich auch verselbstständigen, die Charaktere müssen sich halt in ihrer Erzählung dann halbwegs treu sein, so, und das das ist dann total in Ordnung. So, ich finde, das war wunderbar mit dem Publikum gegangen, dem Publikum gegeben, was es will. Und es hat sich dann auch später durchs Event gezogen. Also ich meine es schon auch dann am Ende bei der Reaktion eben mit Naomi so. Hm. Ich hatte das Gefühl, die Arena hat einfach generell richtig Bock auf dieses Event. So, die wollten sie? Teil von diesem Evolution-Ding sein. Die Stimmung war fantastisch so. Und dann nimmst du die Sachen, die da passieren, wenn du halt merkst, da steckt was drin, so, da ist Hirn drin, da ist vor allem Herz drin und Einsatz von denen, die dir da was bieten, dann nimmst du das und dann würdigst du das so mit der entsprechenden Stimmung und das hat hier wunderbar funktioniert. Es war schon ein großes Wrestling-Fest letztendlich.
Was? In so einer komprimierten Form? Mhm. Ja, Mann. Exemplarisch dafür auch, dass man am Anfang des Events gab es mal Women's Wrestling Chants.
Ja.
Und nachher gab es Chants, This is Wrestling. Und das war eine schöne Evolution tatsächlich, oder? Der Chants.
Oh, ganz, ganz toll herausgehoben von dir noch. Ja.
Das ist wirklich Evolution so, ja, symbolisch dargestellt vom Publikum. Und das passt total.
Voll. Richtig schön. Und damit hat es dann am Ende dieses Statement für, Frauen bei WWE, so für Frauen im Wrestling, absolut würdig gesetzt. Mhm. So, trotz der Vorzeichen, die der nicht optimale Aufbau hier so gesetzt haben. Mhm. Richtig, richtig delivered.
Ja, Mann.
Die können halt wirklich was.
Ja, die können wirklich was. Ja. Stark, okay. Wer sich da noch weiter zu informieren möchte und sich unterhalten lassen möchte von Women's Wrestling, was wir dazu denken, was Leni Lessmann dazu denkt, höre unsere letzte Folge 312.
Yes.
Wer das nicht getan hat. Das ist auch die Preview für Evolution gleichzeitig. Aber wir reden auch ganz viel einfach über Women's Wrestling in Gänze.
Genau, die ersten anderthalb Stunden sind eigentlich nicht die Preview, sondern wirklich so Kontext drumherum insgesamt. Sehr, 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 sehr schönes Gespräch.
Genau.
Genau, und die Preview kommt dann halt am Ende. Das kann man sich gut noch hinterher reinziehen und den Preview-Teil dann einfach im Zweifel weglassen. Jetzt, wo das Event geschehen ist.
Yes.
Gut, apropos geschehen, hiermit sei dann auch dieser Podcast geschehen, oder?
Er sei geschehen worden.
So, wir machen ein bisschen Sommerpäuschen. Ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, ich kann das gerade ganz gut gebrauchen. So. Mhm. Ich bin an so einem Punkt, wo es einfach echt viel Wrestling war, gerade dieses Wochenende, aber auch komprimiert mit Saturday Night's Main Event und Great American Bash. Das ist einfach auch irgendwie zu viel auf einmal gewesen. So. Ich bin froh, dass diese zwei Events jetzt delivern konnten auf ihre jeweils eigene Art. So. Mhm. Somit bin ich auf der einen Seite überfordert, aber emotional glücklich.
Ja.
So, und kann das ganz gut gebrauchen. Mir jetzt ein bisschen, also wirklich, ich werde deinen Urlaub für so ein bisschen Wrestling-Urlaub nutzen.
Ja.
Und dann, wenn es Richtung SummerSlam geht, mir einfach das wieder reinbingen, was bis dahin so passiert ist. Und darauf habe ich dann auch wieder Bock.
Aha.
Aber jetzt gerade war es mir halt einfach zu viel. So, also ich habe wieder richtig gemerkt, in unregelmäßigen Abständen sage ich das ja immer mal wieder, ich fände es schon geil, wenn Wrestling einfach wie alle anderen Sportarten auch in Saisons funktionieren würde und es eine Off-Season geben würde. Aber gut, es geht halt immer weiter.
Der Rubel muss rollen.
Es geht halt immer weiter und ich bin gerade wirklich in so einer Phase, wo es auch einfach viel ist.
Ja, ist so. Und das fällt einem dann natürlich an so einem Wochenende besonders auf.
Ja.
Das sind ja so Beobachtungen, die hat man nicht immer so bewusst da. Das merkt man eher unterbewusst so, wenn es mal von irgendwas zu viel ist. Aber wenn dann so ein Wochenende da reinkommt, ja, genau, es geht mir auch so. Ich habe auch gemerkt, so jetzt, keine Ahnung, als ich jetzt SmackDown geguckt habe und die letzte Raw, ich habe weniger gefühlt so.
Ja.
Irgendwie, viel Repetitives wahrgenommen, was ich vielleicht in anderen Phasen gar nicht als repetitiv wahrnehme.
Voll.
So, ne, irgendwie, keine Ahnung, immer die gleichen machen irgendwas gegen Seth Rollins Truppe und immer die gleichen gehen irgendwie aufeinander und LA Knight ist, ja, weißt du, also ich war so gelangweilt von den Wochenshows und so und das ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass entweder die Shows scheiße sind oder dass ich eine Pause brauche.
Ja.
Was heißt eine Pause? Pause kann auch schon heißen, wirklich mal zwei Wochen nicht zu gucken und dann wieder mit einer neuen Energie reinzugehen. So.
Ja.
Ich gucke generell nie immer so wirklich on time die Shows. Es sind immer so ein paar Tage dazwischen manchmal.
Ja.
Den Druck habe ich zum Glück nicht mehr. Und jetzt muss der Druck mal generell raus.
Genau.
Cool.
So.
Ihr hört uns, wie gesagt, am 28.07. wieder.
Genau.
Zieht euch was Schönes an.
Sehr gut,
genau. Ja.
Dann begehen wir nämlich feierlich unser 7-jähriges Jubiläum. Ja. Wer zu den jüngst dazugestoßenen SupporterInnen dieses Podcasts sich einreihen möchte und unser bereits in grober Vorbereitung befindliches kommendes Merch-Programm mit abstauben möchte. Mhm. Also ja nicht so, als würdet ihr uns damit, ne, hier riesig Geld zuschustern oder so. Wir refinanzieren damit ehrlicherweise unsere Unkosten und machen halt ein bisschen geilen Scheiß für euch so. Ja. Viel mehr als ein Trinkgeld kommt da nicht bei rum dann am Ende. Schließt euch dem gern an. Bei Patreon könnt ihr das. Patreon.com, glaube ich, ist es. /Schwitzcast. Wie immer, /Schwitzcast.
Immer.
Und ansonsten, ey, schreibt uns doch einfach vielleicht so eine Glückwunsch-Review in irgendeine Kommentarspalte oder halt bei Apple Podcasts oder sonst irgendwo, das auch gern. Oder empfehlt das vielleicht auch einfach weiter, was wir hier tun oder so.
Ja, ja, genau. Bewertungen helfen auch einfach immer. 5 Sterne bei Spotify oder irgend so ein Scheiß. Irgendwas, was euch einfällt, das hilft uns dann auch immer.
Ja.
Haben wir gerne, sehen wir gerne.
Genau.
Genau. Macht uns Geburtstagsgeschenke. Also in der Form. Ja.
Ansonsten ist natürlich eure Aufmerksamkeit das größte Geschenk.
Ach, so ein Bullshit. Die sollen vernünftig bewerten, mein Gott.
Gut, so. Dann Haken dran für den Moment. Ihr hört uns, wie gesagt, am 28.07. wieder. Danach sind wir zurück mit SummerSlam Preview. Und bis dahin genießt die Sonne. Oder falls es halt kein Sommer dazwischen ist, genießt halt, was auch immer dazwischen ist.
Ja, genau. Hauptsache, ihr schafft das. Ihr schafft das. Gut, Gunther hat heute nichts zu melden.
Nicht?
Nö.
Warum nicht?
Das ist ein All-Women's-Event gewesen bei WWE.
Ja.
Mit AW hat er nichts am Hut.
Okay.
Ja. Was würde Gunther jetzt sagen, wenn er das gehört hätte von mir?
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.